Coup war das BND, ein öffentliches Fachgespräch, auch um die Reform des Bundesnachrichtendienstes, aber auch mit vielen Fragen. Also wir haben ja auch viele Kulturen und Traditionen in unserem Lande. Eine davon ist natürlich, sind die Skandale der Geheimdienste, auch der des Bundes. Und hier gibt es ja schon eine kleine Ausnahmeentscheidung. Es dürfte die einzige Institution sein, die von ihren Skandalen profitiert. Ein Nebenthema von mir ist die Drogenpolitik. Ich kenne das so ein bisschen, dass man, wenn was schief läuft, immer noch die Dosis noch ein bisschen mehr erhöht und noch ein bisschen mehr erhöht. Die Dosis in dem Fall ist in der Regel mehr Personal, mehr rechtliche Kompetenzen, mehr Ausstattung. Und insofern wollen wir Alternativen dazu diskutieren. Ich habe eine kleine organisatorische Frage vorher noch. Wir wollen das natürlich gerne aufzeichnen. Das erfolgt in dem Moment, wenn man dran ist mit Sprechen, auch über die Mikrofone. Wenn jemand diese Aufzeichnung explizit seiner eigenen Person nicht wünscht, dann bitte das deutlich machen. Das geht zum einen dann auch organisatorisch, dass man einfach auch mal das Mikrofon ausschaltet oder nicht einschaltet, um den Mitschnitt nicht zu machen, aber das auch mal so für die Aufzeichnung noch extra ansagen, dass man dann natürlich auch bei dem Mitschnitt guckt, dass diese Person dann auch nicht drauf ist, wenn sie das nicht wünscht. Das ist schon wichtig. Ansonsten hoffe ich auf eine sehr intensive Diskussion dazu, auch eine sehr offene Diskussion. Keine Frage ist dumm genug, nicht hier gestellt zu werden, sondern es ist eher immer klug, wirklich alles dann an Fragen auch auf den Tisch zu legen. Wir werden dazu verschiedene Referenten haben. Ich übergebe an den inhaltlichen Part an meine Kollegin Martina Renner, eine der Expertinnen bei uns zu diesem Thema, neben auch André Hahn, der auch anwesend ist. Dazu weitere Abgeordnete der Fraktion, Ulla Jelbke, Petra Pau sehe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen Abgeordneten übersehen habe. Ansonsten werden die Referenten auch noch alle detailliert vorgestellt. Wir werden auch neugierig zuhören, werden uns austauschen und ich hoffe auf ein ergebnisintensives Auswerten später dieser Veranstaltung.
Ja, vielen Dank an Frank Tempel für die einführenden Worte und von mir auch herzlich willkommen hier zu unserem Fachgespräch. Ich begrüße die Fachjournalisten und Journalistinnen, das Ausschusssekretariat, Juristen und Juristinnen, Engagierte in der Bürgerrechtsbewegung und natürlich unsere wunderbare Tribüne aus dem Untersuchungsausschuss ist auch zum Teil hier. Also herzlich willkommen zu hoffentlich spannenden 2,5 Stunden. Die Referenten und Referentinnen stellt nachher die Moderation vor, deswegen seien natürlich herzlich begrüßt. An dieser Stelle von mir erstmal keine weiteren Ausführungen. Ich möchte tatsächlich erst einmal sehr allgemein in das Thema einführen und auf die Frage, quo vadis BND, muss man tatsächlich so antworten, wie Frank Tempel es eben schon skizziert hat. Das läuft nach dem Motto höher, schneller, weiter derzeit. Trotz der Arbeit des Untersuchungsausschusses, trotz der Erkenntnisse im parlamentarischen Kontrollgremium, trotz den Beanstandungen der Datenschutzbeauftragten, trotz der verfassungsrechtlichen Bedenken von hochrangigen Verfassungsrichtern, ein Kulturwandel in diesem Dienst, ein Umdenken, eine Zäsur ist nicht zu verspüren. Das ist vielleicht jetzt ein pessimistischer Ausblick, aber er fußt auf unseren Erfahrungen als Opposition im Deutschen Bundestag, zuletzt mit den Ergebnissen und Feststellungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Hier haben wir im Kern Analoges erlebt. Letztes Jahr wurde das Bundesverfassungsschutzgesetz novelliert. Was ist passiert, nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss insbesondere bei der Führung von V-Leuten so viele gravierende, nicht Missstände, sondern tatsächlich Rechtsbrüche und Regelverletzungen festgestellt hat? Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat mehr Personal bekommen, damit natürlich mehr Geld, hat seine Funktion aufgewertet als Zentralstelle gegenüber den Landesämtern für Verfassungsschutz und hat sich neue Felder erschlossen, jeder weiß das, soziale Netzwerke. Mehr Daten, mehr Überwachung, mehr Dateien, mehr Berechtigte im Dienst, die mit diesen Daten umgehen. Aber in der zentralen Frage, was ist passiert im unsäglichen Spitzelwesen? Da hat der Gesetzentwurf der Bundesregierung, der dann beschlossen wurde, den Weg geebnet, alles das, was der Untersuchungsausschuss an Skandalösem festgestellt hat, zu legalisieren. Die Vollalimentierung von Spitzeln, bis dato anhand der Beschaffungsrichtlinie unmöglich, ist in Ausnahmefällen in Zukunft durchaus Realität. Die Frage Führung von straffälligen Neonazis als Spitzeln, möglich. Damit ist das System für uns, dass man kriminelle, zum Teil auch gewalttätige Personen der extremen Rechte quasi als Hauptamtliche im Dienst des Staates in Soll stellt, zementiert. Und eben auch die Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaften, wenn gegen diese Personen Ermittlungs- oder Strafverfahren geführt werden. Aus dieser Erfahrung lernen wir vielleicht jetzt schon, dass es Not tut, sehr frühzeitig Druck zu entfalten, nicht erst zum Ende des Untersuchungsausschusses hin, wenn behauptet wird, man würde aus der derzeitigen Kritik an den Praxis des Bundesnachrichtendienstes handeln, Konsequenzen ziehen und das BND-Gesetz reformieren. Ich finde dieses Wort Reform in dem Zusammenhang wirklich Augenwischerei. Und wer jetzt glaubt, ein bisschen Zurückhaltung sei auch gerade beim Bundesnachrichtendienst angezeigt, der muss nur in die Haushaltsmittel gucken. Im jetzigen Haushaltsentwurf veranschlagt die Bundesregierung ein Plus von 83 Millionen für diese Behörde und damit ein Anwachsen auf 807 Millionen Gesamtausgaben für den Bundesnachrichtendienst. Dabei ist die Kritik ja da und laut und berechtigt. Ich möchte nur zwei Punkte noch herausstellen. Sie sind alle Experten und Expertinnen, das ist ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Aber man muss es, glaube ich, immer wieder wiederholen. Zuletzt ist es ja noch mal festgestellt durch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das mein Kollege Dr. Hahn in Auftrag gegeben hat. Aber wir haben es an anderen Stellen ja auch schon im Untersuchungsausschuss gehört. Wenn zum Beispiel Herr Professor Papier, ehemaliger Verfassungsrichter, seine Feststellungen trifft, dann sind sie deckungsgleich mit dem, was jetzt auch der Wissenschaftliche Dienst aussagt. Und die sind eindeutig. Er sagt, nach ihm, nach Papier, ist der Schutzbereich von Artikel 10 Grundgesetz nicht territorial begrenzt. Es ist ein Menschenrecht und kein Deutschenrecht. Daraus folgt auch das Verbot der Ungleichbehandlung. Und damit glauben wir, dass die sogenannte Routineaufklärung, also die Erfassung von Massendaten im Ausland für den Bundesnachrichtendienst in der Form, wie jetzt auch durch das Gesetz gewollt, nicht möglich ist. Es gibt weitere Fragen. Ich finde, die sind rechtlich tatsächlich sehr wichtig. Die BND-Reform nimmt ohne sachliche Rechtfertigung Ausländer im Ausland von der Benachrichtigungspflicht aus und damit schließt es für diese Person den Rechtsweg aus. Das unabhängige Gremium, wie es genannt wird, das in Zukunft die Routineaufklärung prüfen und genehmigen soll, ist kein Gremium im Sinne des Artikels 10 Grundgesetz und wird nicht vom Parlament, sondern von der Regierung bestellt. Und ganz allgemein, und das sehen wir ja immer wieder auch an der Gesetzgebung der Bundesregierung im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik, Verhältnismäßigkeit und Bestimmtheit sind nicht ausreichend beachtet. Und zu dieser massiven verfassungsrechtlichen Kritik an der Praxis des BND, aber auch an dem vorliegenden Gesetzentwurf der Großen Koalition kommt hinzu, was die Datenschutzbeauftragte in ihrem Prüfbericht festgestellt hat, zu den Rechtsverstößen, die bei der Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit der NSA in Bad Aibling, also der Außenstelle in Bayern, stattgefunden haben. Und man muss es einfach immer wieder sagen, sie hat nicht einen Punkt beanstandet oder zwei, sondern sie sieht in 12 Fällen Gesetzesverstöße in 7 Arbeitsfeldern, die sie dort beschreibt. Und sie moniert, und das finde ich eben auch bezeichnend für die derzeitige Situation, die Behinderung ihrer Aufklärungsarbeit, etwas, wenn ich das weiter ausführen würde, was wir da im Untersuchungsausschuss erleben, dann wäre die Zeit rum. Vieles von dem, was Frau Vossow feststellt, die ungeprüfte Übernahme der NSA-Selektoren, fehlende Dateianordnung und Ähnliches mehr, haben wir auch schon im Untersuchungsausschuss mit den Zeugen und Zeuginnen besprochen, immer wieder dort auch als These in den Raum gestellt. Und sicher wird das eine oder andere hier auch für die Sachverständigen eine Rolle spielen in ihrem Statement. Wir wollen aber nicht nur juristische Fragen hier behandeln, sondern eben auch technische Fragestellungen erörtern. Wir haben uns nicht nur bei der derzeitigen Praxis des Bundesnachrichtendienstes, sondern auch mit Blick auf die bevorstehende Gesetzgebung immer wieder gefragt, ist es überhaupt möglich, technisch eine Trennung deutscher und nicht deutscher Kommunikation sich überhaupt vorzustellen? Und neben diesen Fragen nutzen wir heute auch die Veranstaltung, um Sie, unsere Experten und Expertinnen, zu fragen, ob Sie für die weitere Arbeit des Untersuchungsausschusses uns Fragen auf den Weg geben wollen. Was fehlte bisher? Was haben wir vielleicht nur am Rande gestreift? Was muss weiter ausgeführt werden? Wo müsste geboren werden? Und was sind Ihre Erwartungen auch, möglicherweise auch Ihrer Verbände und Netzwerke, für die weitere Arbeit des Untersuchungsausschusses, die wenigstens noch ein paar Beweiserhebungssitzungen durchführen wird? Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir in der ersten Stunde Gelegenheit geben, den Geladenen in diesem Fachgespräch ihre Ausführungen hier vorzutragen und dann tatsächlich mit Ihnen und euch in die Diskussion zu kommen. Ich möchte jetzt übergeben an Anne Roth, die im ersten Teil des Fachgespräches die Moderation übernimmt und auch unsere Gäste vorstellen wird. Vielen Dank.
Dankeschön, Martina Renner. Genau, den Ablauf, der ist jetzt gerade kurz skizziert worden. Wir versuchen und bitten unsere Referentinnen und Referenten, kurz 8 bis 10 Minuten ihr Statement abzugeben, und zwar tatsächlich auch direkt hintereinander weg. Wenn es direkte Verständnisfragen gibt, dann können die natürlich gestellt werden, und hoffen, dass uns dann tatsächlich eine gute Stunde Zeit bleibt für eine Diskussion. Die Idee eines Fachgespräches ist ja tatsächlich zunächst mal, die Fraktion zu befähigen, mit diesem Thema noch besser umzugehen. Aber als öffentliches Fachgespräch wird es eben eine Diskussion sein, Fragen und Antworten tatsächlich auch direkt mit dem Publikum. Das heißt, wir hoffen dann auf eine rege Diskussion beziehungsweise noch viele Nachfragen, die vielleicht ermöglichen, das eine oder andere zu vertiefen. Ich will jetzt kurz vorstellen und dann steigen wir direkt ein in die Statements. Ich mache das mal der Reihe nach, so wie wir vielleicht dann auch gleich die Statements hören können. Zunächst wird Erik Töpfer sein Statement abgeben. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Menschenrechtspolitik Inland Europa des Deutschen Instituts für Menschenrechte mit den Themen innere Sicherheit und Datenschutz. Er hat Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert und arbeitete von 2001 bis 2010 in verschiedenen Projekten zu Überwachungstechnologien und städtischer Sicherheitspolitik am Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin. Bevor er 2012 ans Deutsche Institut für Menschenrechte kam, war er als freiberuflicher Mitarbeiter für die Bürgerrechtsorganisation Statewatch tätig. Anschließend Sven Lüders. Sven Lüders ist ausgebildeter Elektromonteur, habe ich jetzt gelernt, sowie studierter auch Soziologe. Und seit 2004 ist er Geschäftsführer der Humanistischen Union hier in Berlin und ist in dieser Funktion mit vielfältigen Fragen der inneren Sicherheit und des Datenschutzes befasst. Seinen ersten Kontakt mit Geheimdiensten erlebte er laut Unterlagen des MFS bereits mit 4 Jahren als Beobachtungsobjekt in der Kita und später als Schüler wegen Aktivitäten im Herbst 1989 in kirchlichen Friedensgruppen. Bis 1995 war er außerdem Mitglied des Neuen Forums und in der AG Menschenrechte. Außen Dr. Ulf Burmeier, LLM, ist Richter am Landgericht Berlin und derzeit Beisitzer einer großen Strafkammer. Nach Studium und Referendariat wurde er 2007 in Berlin zum Richter ernannt. Im Zuge einer Abordnung arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter anderem für den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Andreas Voskuhle, und absolvierte 2013-14 das LLM-Programm der Columbia Law School in New York City. Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit liegen im Verfassungsrecht, insbesondere in den Bereichen Telekommunikationsfreiheiten, Datenschutz und Informationsfreiheit. Er wurde promoviert mit einer Arbeit zur informationellen Selbstbestimmung im Strafvollzug. schließlich dann, wir hoffen, dass Klaus Landefeld noch kommt. Er hat angekündigt, dass er knapp anreisen wird und wir hoffen, dass das noch klappt. Vorher aber noch Lena Rohrbach. Sie hat Philosophie, Kulturwissenschaft und Geschichte in Berlin studiert und arbeitet für die deutsche Sektion von Amnesty International, wo sie seit 2014 den Themenbereich Menschenrechte im digitalen Zeitalter aufbaute. Im Rahmen ihrer Arbeit für Amnesty International Deutschland ist sie immer wieder auch in verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen von Amnesty zu digitalen Rechten tätig und insbesondere zum Menschenrecht auf Privatsphäre. Klaus Landefeld würde ich dann vorstellen, wenn er da ist. Wir hatten ihn sowieso als letzten Referenten einfach chronologisch vorgesehen. Und damit würde ich dann gleich ganz pünktlich hoffen, dass wir das dann auch gut rumkriegen, einsteigen und Erik Töpfer bitten anzufangen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die
Einladung. Ich hoffe, man hört mich.
Ja. Ja, ich bin gebeten worden, einen Input zum Menschenrecht auf Privatsphäre und vertrauliche Kommunikation zu geben. Konnte mir selber ein bisschen überlegen, wie ich das zuschneide und dachte, dass ich ein bisschen was zum Stand der Diskussion in den internationalen Menschenrechtsgremien eben nach oder seit Snowden referiere und am Ende natürlich versuche, mich an einem kurzen Fazit, was uns das denn zu der geplanten BND-Reform sagt. Telekommunikationsüberwachung ist natürlich immer auch ein Eingriff in andere Menschenrechte, also nicht nur in das Menschenrecht auf Privatsphäre, sondern auch, denke ich, ist es ein Eingriff in die Meinungs- und Informationsfreiheit. Insbesondere der UN-Sonderberichterstatter Frank LaRue hat, denke ich, auch in den internationalen Gremien die Diskussionen, die dann nach Snowden folgten, maßgeblich vorbereitet mit einem Bericht, der im April 2013 veröffentlicht wurde. Es können sich um Eingriffe in die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit handeln. Das Recht auf Gesundheit mag betroffen sein, wenn zum Beispiel die Suche nach medizinischem Rat vermieden wird, weil Leute fürchten, immer ausspioniert zu werden. Und natürlich ist immer auch betroffen das Recht auf wirksame Beschwerde, zumindest wenn es sich um eine verdeckte Überwachung handelt, weil ein gerichtlicher Rechtsschutz bei verdeckten Maßnahmen schwierig bis unmöglich ist. Ich denke aber, dass die Diskussion, die es in den letzten 3 Jahren zum Recht auf Privatsphäre gegeben hat in den internationalen Gremien, insbesondere relevant sind, weil sie eben, finde ich, ganz interessante Einsichten bringen, auch im Verhältnis zur deutschen Debatte um die Rechtmäßigkeit extraterritorialer Überwachung und die Frage der Reichweite der Grundrechtsbindung von Artikel 10. Da heißt es in dem Gesetzentwurf ja so schön, es gibt eine kontroverse Diskussion in der Fachliteratur. Der Staatsrichter Ferdinand Gerditz bringt ja das interessante Argument, der BND im Ausland würde als Illegaler im Privaten agieren und damit eben nicht hoheitliche Gewalt ausüben und wäre damit eben nicht an die Grundrechte gebunden. Und ich vermute mal, also weil wenig mehr kenne ich eigentlich nicht, dass das sozusagen die Gegenposition in dieser angeblich kontroversen Diskussion in der Fachliteratur ist. Und es gibt das vorab schon eine ähnliche Diskussion, die also praktisch an dieses Argument, also die, sag ich mal, wo sich ähnliche Elemente wie in der Argumentation von Herrn Gerditz finden, auch in der internationalen Diskussion, insbesondere in Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, eben zur Frage von extraterritorialen Staatenpflichten und also unter welchen Bedingungen haben Staaten im Ausland Menschenrechte zu achten. Deswegen denke ich, dass praktisch also dieser Rekurs auf das Menschenrecht auf Privatsphäre und eben die Diskussion dazu auch für die hiesige Diskussion insbesondere relevant. Vielleicht noch mal ganz kurz, also wenn wir reden über das Menschenrecht auf Privatsphäre, dann meine ich damit Artikel 17 des also insbesondere Artikel 17 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, Artikel 8 EMRK, also der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und dann ist es aber auch natürlich, findet sich das Recht inzwischen auch in anderen Konventionen, beispielsweise in der UN-Behindertenrechtskonvention oder der Konvention für Wanderarbeiter, die allerdings von der Bundesrepublik nicht ratifiziert ist. Nochmal zu Artikel 17, weil das ist jetzt maßgeblicher Referenzpunkt dessen, was ich in den hoffentlich kommenden 8 Minuten oder 7 Minuten noch erzähle. Einfach nochmal, was steht da eigentlich drin? Absatz 1. Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Absatz 2. Jeder Mann, und hier merkt man, das ist die sozusagen Bundesgesetzblattübersetzung aus den 70er Jahren, auf Englisch ist es everyone, also jeder Mann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Dieses Recht auf Privatsphäre hat und insbesondere seine Bedeutung im digitalen Zeitalter fristete lange ein Schattendasein sozusagen in den internationalen Diskussionen, in den Menschenrechtsgremien. Es gibt nur eine kurze allgemeine Bemerkung des Menschenrechtsausschusses von 1988. Der Menschenrechtsausschuss ist das Gremium auf UN-Ebene, was eben autoritativ praktisch die Konvention, also diesen Zivilpakt, den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte interpretiert. Nicht verbindlich, ist kein Gericht, aber eben doch mit einer autoritativen Funktion letztlich die Exegese dieser Konvention betreibt. In dieser kurzen allgemeinen Bemerkung aus den späten 80er Jahren finden sich zwei Absätze, einmal zur klassischen Telekommunikationsüberwachung sowie zur automatisierten Datenverarbeitung. Das ist relativ wenig. Das war vielleicht damals auch eben noch nicht so ein großes Thema. Aber diese beiden Absätze machen zumindest deutlich, dass in der Interpretation des Gremiums eine Telekommunikationsüberwachung immer einer normenklaren Rechtsgrundlage und der Anordnung im Einzelfall bedarf. Und das dann eher zu dem Bereich Datenschutz, automatisierte Datenverarbeitung, das Gremium leitet auch aus dem Recht auf Privatsphäre die Rechte auf Auskunft, Korrektur und Löschung als grundlegende Datenschutzrechte ab. Seit den 80er Jahren ist die Telekommunikationsüberwachung auch häufiger Thema in den Staatenberichtsverfahren vor dem Menschenrechtsausschuss. Also jeder Vertragsstaat des Zivilpaktes hat ja in regelmäßigen Abständen dem Menschenrechtsausschuss im Ausschuss über die Umsetzung des Zivilpaktes Bericht zu erstatten. Und dann gibt es am Ende mal Concluding Observations, abschließende Bemerkungen, wo eben der Menschenrechtsausschuss bestimmte Empfehlungen gibt und dann in der Regel auch die Staaten, also die Vertragsparteien, dazu auffordert, im nächsten Berichtszyklus wieder über Fortschritte zu berichten. Und seit den 90er Jahren wird Telekommunikationsüberwachung doch zunehmend ein Thema. Da werden also Staaten aufgefordert, Eingriffsbefugnisse überhaupt erst einmal zu normieren. Ist in Deutschland nun kein großes Thema mehr. Oder werden aufgefordert, Bestimmungen präziser zu fassen. Aber es gibt auch Hinweise, wo also den Staaten empfohlen wird, doch Benachrichtigungspflichten für Betroffene zu regeln oder eben eine effektive Kontrolle der verdeckten Maßnahmen zu gewährleisten. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen, denke ich, sind drei Fragen, die dann eben darüber hinausgehen, zentral geworden sind, aber auch schon vorher waren. Also es gibt auch einen Bericht schon von 2009 vom UN-Berichterstatter, Sonderberichterstatter für die Wahrung der Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung, Martin Scheinin. Die drei Fragen, also ist Internetüberwachung überhaupt ein Eingriff? Handelt es sich da überhaupt um einen Eingriff in das Menschenrecht auf Privatsphäre? Zweite große Frage ist eben, sind Staaten verpflichtet zur extraterritorialen Achtung des Rechts auf Privatsphäre oder bezieht sich das nicht nur auf Dinge, die man sozusagen im eigenen Territorium macht? Und letztlich, wobei das auch eine alte Diskussion ist, aber die ist natürlich mit den Snowden-Enthüllungen nochmal besonders virulent geworden, was für Anforderungen gibt es eigentlich an Kontrollregime für insbesondere eine nachrichtendienstliche Kommunikationsüberwachung? Interessanterweise und ich finde auch ein bisschen ironischerweise, wenn man sich den Gesetzentwurf jetzt anguckt, hat bei den internationalen Diskussionen hierzu die Bundesregierung eine zentrale positive Rolle gespielt. Zur Erinnerung, im Sommer 2013 hat ja die Bundeskanzlerin ihren 8-Punkte-Plan präsentiert, wo es unter anderem geplant war, eine UN-Vereinbarung zum Datenschutz auf den Weg zu bringen. Das ist zwar gescheitert, aber es gab Initiativen im Menschenrechtsrat, also dem diplomatischen Forum sozusagen für die Menschenrechtsfragen in Genf und Initiativen in der Generalversammlung. Die hatten im Wesentlichen folgendes Ergebnis. Es gab einmal einen Bericht der ehemaligen oder damaligen Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, zum Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Der ist veröffentlicht worden im Sommer 2014. Sehr lesenswerte Lektüre. Auch auf Deutsch übersetzt inzwischen. Dann gab es zwei Resolutionen der Generalversammlung zum Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter, einmal im Dezember 2013 und dann nochmal im Dezember 2014 und angeblich soll in diesem Jahr, also Dezember 2016, nochmal eine folgen. Dann wurde eingerichtet das Amt eines UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Privatsphäre. Das sind also in der Regel Völkerrechtsexpertinnen oder Experten, die eben zu bestimmten Fragen, die offen sind, ergänzend zu den Ausschüssen der Verträge Interpretationen mit auf den Weg geben und Bestandsaufnahmen machen. Das wurde flankiert durch Berichte des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte in der Terrorismusbekämpfung zum Thema Massenüberwachung. Und es hat seitdem, das ist, denke ich, besonders interessant, 4 Prüfer, also von den Five Eyes-Staaten, sind inzwischen 4 Staaten durch den Menschenrechtsausschuss geprüft worden, namentlich die USA, Kanada, Großbritannien und Neuseeland. Und es hat in allen 4 Fällen eben relativ elaborierte Empfehlungen und eine Kritik natürlich auch an der Überwachungspraxis dieser 4 Staaten gegeben und eben Empfehlungen, wie damit umzugehen sei. Konsens, denke ich, ist inzwischen, dass die Menschenrechte offline wie online gelten. Also die Diskussion, gelten Menschenrechte im Internet, denke ich, ist beendet konsensual. Auch Überwachung im Internet stellt einen Menschenrechtseingriff dar, Punkt. Auch Sammlungen von aggregierten Meta- bzw. Verkehrsdaten der Telekommunikationsüberwachung stellen einen Eingriff in die Privatsphäre dar, weil eben detaillierte Persönlichkeitsprofile und Beziehungsnetzwerke erstellt werden können. Das ist dann auch eine Sache, also praktisch eine Feststellung, auf die sich die Generalversammlung in ihrer Resolution 2014 einigen konnte. Es gibt weiterhin Streit zwischen den Menschenrechtsgremien, die da eigentlich relativ einheitliche Sprache sprechen, und den Staaten über die Fragen der Verhältnismäßigkeit von Überwachung, über die Pflicht zur extraterritorialen Achtung der Menschenrechte. Und zudem, denke ich, gibt es eine Diskussion um die Frage, wann Überwachung eigentlich noch ein Thema für Menschenrechte ist oder für die Menschenrechtskonvention oder ob sich nicht oder beziehungsweise wann sich diese Überwachung im Bereich von Cyberwarfare bewegt und somit eher ein Thema für das humanitäre Völkerrecht wäre. Zur Frage der extraterritorialen Überwachung vertreten die Hochkommissarin Pillay und der Menschenrechtsausschuss eindeutige Positionen. Dort, wo Telekommunikationsinfrastruktur kontrolliert und überwacht wird, üben Staaten Hoheitsgewalt im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Zivilpakt aus, sodass die Menschenrechte zu achten sind, selbst wenn die Eingriffe jenseits der Staatsgrenzen stattfinden. Gegenposition der USA ist, dass die Staatspflichten nur bei Ausübung von Herrschaftsgewalt im Staatgebiet gilt. Das ist, sage ich mal, eher eine sprachliche Auseinandersetzung um, wie hat man diesen Artikel 2 Absatz 1 zu lesen. Man kann ihn so lesen, jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten. Diese kumulative Anforderung, die die USA formulieren, die bezieht sich dann eigentlich eher auf die Gewährleistungspflichten, aber das ist, sage ich mal, eher eine Diskussion am Rande. Oder ist als Fußnote, will das jetzt hier nicht vertiefen angesichts der 2 Minuten, die mir gerade schon gezeigt wurden. Die Diskussion ist etwas komplexer, wenn die Maßstäbe der Europäischen Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Thema Hoheitsgewalt, also wann wird Hoheitsgewalt ausgeübt, angelegt werden. Abgekürzt aber als Fazit, bei der Überwachung der Ausland-Ausland-Kommunikation im Inland, also das, was ja maßgeblich durch den Gesetzentwurf jetzt reguliert werden soll, hat der Staat zweifellos die Kontrolle, eben die Hoheitsgewalt über die Infrastruktur. Zudem gelten, denke ich, wenn man sich die EGMR-Rechtsprechung anguckt, Staatenpflichten auf jeden Fall in Exklaven extraterritorialer Herrschaft, wie zum Beispiel in Botschaften oder militärischen Camps bei Auslandseinsätzen. Kontrolle hat, wirksam und unabhängig zu sein. Und nun zum Fazit. Die Zeit drängt. 8 Minuten sind knapp. Die geplanten Regelungen der Ausland-Auslandsüberwachung des BND verfolgen teilweise illegitime Zwecke und sind grundsätzlich unbestimmt, weil erstens keine Klärung dessen, was Gefahren für die innere und äußere Sicherheit sind, sein könnten oder was, weil nicht geklärt wird, was Gefahren für die innere oder äußere Sicherheit sind, eben nicht bestimmt zumindest, nicht präzise geklärt wird, deswegen grundsätzlich unbestimmt und teilweise illegitime Zwecke, weil diese Frage, was dient der Wahrung der Handlungsfreiheit der Bundesrepublik und was ist die Gewinnung der sonstigen Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung, also diese Zweckbestimmung weit über die Begrenzung menschenrechtlich legitimer Überwachung zu Zwecken nationaler Sicherheit hinausgeht. Zudem verletzt würde bei einer Verabschiedung das menschenrechtliche Diskriminierungsverbot, weil unterschieden wird zwischen deutschen EU-Bürgern und Bürgerinnen und sonstigen Ausländern und insbesondere letztere, also die Nicht-EU-Ausländer, faktisch vogelfrei wären, da weder eine Genehmigung der Suchbegriffe durch das Gremium noch eine Ex-Post-Kontrolle der Maßnahmen vorgesehen ist. Allerdings muss man sagen, gerade für Ausländer, für die keine Möglichkeit eines individuellen Rechtsschutzes besteht, da das Gesetz weder Mitteilungspflichten vorsieht, noch diese meines Erachtens realisierbar wären, müsste die Kompensation des fehlenden Rechtsschutzes durch eine unabhängige Kontrolle eigentlich besonders stark sein. Zudem ist eine Unabhängigkeit und Wirksamkeit der Kontrolle durch dieses unabhängige Gremium nicht gewährleistet, da die Mitglieder des Gremiums von der Exekutive ernannt werden und mit dem GBA, also mit dem Vertreter der Generalbundesanwaltschaft, auch ein Vertreter der Exekutive dabei ist. und das Mandat, also das Gremium letztlich kein Mandat zu einer umfassenden Überprüfung aller Auslandsüberwachung hat und die Ressourcen vermutlich selbst für den begrenzten Bereich der Kontrolle der Überwachung und Institutionen und Bürger der EU und ihrer Mitgliedstaaten dürften die Ressourcen meines Erachtens kaum ausreichen. Drei Personen, die sich alle drei Monate treffen mit einem Sekretariat von 5 Personen bei Selektoren, Zahlen in die Zehntausende, das dürfte vermutlich nicht reichen. Versäumt wird darüber hinaus die meines Erachtens dringende Klärung der Frage, wie die internationale Geheimdienstkooperation wirksam zu kontrollieren ist. Letztere, also das ist auch ein Thema, was zunehmend von Menschenrechtsgremien, wie zum Beispiel dem Menschenrechtsausschuss und dem Menschenrechtskommissar des Europarates, adressiert wird. Und da ist, denke ich, insbesondere das Führen gemeinsamer Dateien, an denen sich der BND beteiligt, also die er nicht selber einrichtet, sondern an denen er sich sozusagen, er beteiligt sich an Dateien anderer Dienste, das findet, wenn man den Gesetzentwurf sich anguckt, mehr oder weniger im rechtsfreien Raum statt.
Vielen Dank. Vielen Dank. Kurz vielleicht, gibt es direkte Verständnisfragen, wirklich nur solche, die Diskussion dann hinterher? Wenn nein, dann würde ich das Wort gleich an Sven Lübens übergeben.
Ja, recht vielen Dank für die Einladung. Ich möchte auch relativ nahtlos an den Input hier von Erik Töpfer anknüpfen. Mir war ja als Thema zugedacht die Frage der Kontrolldefizite beziehungsweise der Möglichkeiten der Kontrollverbesserung. Ich will das vor dem Hintergrund oder dem Maßstab auch menschenrechtlicher Kontrollerwartungen an Überwachungsmaßnahmen stellen, aus dem einfachen Grund. Mir ist bewusst, dass diese menschenrechtlichen Standards in einigen hinter dem zurückbleiben, was das Grundgesetz uns gebietet. Aber wir haben ja im Raum diese ganze Debatte um den angeblichen Rechtsstreit, ob Artikel 10 hier überhaupt einschlägig ist oder nicht. Und ich werde also versuchen, das auch vor dem menschenrechtlichen Bezugsrahmen die Erwartungen natürlich keineswegs erfüllt werden. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. Ich will aber, um das noch mal etwas auszuführen, einen klassischen Dreischritt machen. Zum einen noch mal so kurz zusammenfassen, um was geht's eigentlich? Also was ist die Bestandsaufnahme in den letzten Jahren gewesen, was sich an Kontrolldefiziten gezeigt hat? Dann was sind die Anforderungen, die auch also aus menschenrechtlicher Sicht zu stellen wären? Und ja, wie ist vor dem Hintergrund dann der Entwurf da zu bewerten? Ganz nüchtern, worum geht's oder was sind die aktuellen Probleme? Wir haben natürlich in Deutschland schon länger eine Diskussion und ein Lamento darüber, dass die Kontrolle der Nachrichtendienste oder Geheimdienste sehr unzulänglich ist, angefangen von den Ressourcen, von den Zuständigkeiten, von der Zersplitterung der Kontrollorgane. Das ist Ihnen sicher alles bekannt. Was kam hinzu durch die ganzen Snowden-Enthüllungen und den Untersuchungsausschuss? Zum einen haben wir gesehen, der BND setzt also offenbar Suchbegriffe bzw. Selektoren ein, über die er im Nachhinein nicht mehr Auskunft darüber geben kann, wann er die, wie lange eingesetzt hat, wozu er die eigentlich eingesetzt hat und welches Ergebnis die eigentlich geliefert haben. Als nächstes stellen wir fest, da werden Selektoren eingesetzt, die aber offenbar einerseits gegen deutsches Recht verstoßen, weil Grundrechtsträger betroffen sind, die eigentlich nicht betroffen sein sollten. Also da funktionieren ganz technisch gesprochen auch bestimmte Systeme der Filterung nicht. Zum anderen war der BND aber wohl nicht in der Lage, deutsche Interessen zu identifizieren beziehungsweise Interessenverstöße zu lokalisieren und auszumachen und setzt diese Selektoren trotzdem ein. Wenn man sich die Berichte zum Beispiel auch, also den, was ja, denke ich, doch beachtlich ist, weil es ja ein politischer Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit entsprechenden Mehrheiten ist, wenn man sich die genau durchliest und dann liest, also dass der BND auch offenbar nicht in der Lage war, sowas wie das Auftragsprofil der Bundesregierung zu operationalisieren und irgendwie mal sinnvoll in seinen Maßnahmen so umzusetzen, dass also seine Arbeit dann nicht gegen sein Auftragsprofil verstößt, obwohl er sich ja nun ausdrücklich mit seiner gewagten Theorie genau auf dieses Auftragsprofil als gesetzlicher Grundlage, die Aufgabenbestimmung als gesetzliche Grundlage für diese Maßnahmen heranzieht, dann ist das schon eine beachtliche Fehlleistung, finde ich. Und dann haben wir ja nun in der letzten Woche durch die Veröffentlichung des Berichts von Frau Vosshoff bzw. der Bundesdatenschutzbeauftragten auch nachlesen dürfen, wie der BND sehenden Auges und sehr bewusst in mehreren Fällen ganz offensichtliche Rechtsvorgaben umgangen hat, indem Dateien errichtet wurden, ohne Anordnungsverfahren durchlaufen zu lassen, ohne den Bundesdatenschutzbeauftragten einzubeziehen. Dateien wohl auch betrieben hat, die nicht mal von seiner Aufgabenbestimmung her gedeckt wären, also die eigentlich sofort zu löschen wären. Und all das wurde schon vor längerer Zeit moniert, hat aber offenbar keine Wirkung hinterlassen in der Behörde, außer der Wirkung, die wir jetzt auf dem Tisch haben, dass also ein Gesetz kommt, was das alles mehr oder weniger legalisiert im Nachhinein. Wir haben weiterhin gesehen, dass weder die Behörde selbst, also der Dienst selbst, noch das Kanzleramt sich genötigt sahen, die Aufsichtsgremien über ihre eigene Rechtsauffassung zu informieren, beziehungsweise darüber zu informieren, dass sie eigentlich hier in großen Stile Operationen betreiben, die so im Gesetz nicht erkennbar waren und die auch in keiner Statistik erkennbar waren. Und im Raum steht ja nach wie vor auch noch mit dem entsprechenden Organstreitverfahren der G10-Kommission der Verdacht, dass Kontrollstellen nicht nur umgangen, sondern auch bewusst getäuscht wurden, indem G10-Maßnahmen beantragt wurden, die dann als Vorwand für andere Aktivitäten ausgenutzt wurden. Was sich immer wieder gezeigt hat, auch in diesen verschiedenen Berichten, also Sie können den Graulich-Bericht nehmen, Sie können den Bericht der G10-Kommission oder des Kontrollgremiums nehmen, ist das Defizit an technischem Sachverstand, was in den Kontrollstellen offenbar nach wie vor ausgeprägt ist. Also die Kontrolleure jagen den zu Kontrollierenden hinterher, beziehungsweise müssen sich von denen erklären lassen, was sie da eigentlich kontrollieren sollen. Und was Herr Graulich ja dann zum Beispiel damit begründet, er ja, dass er auf die Zusammenarbeit mit den BND-Technikern angewiesen ist, weil es sonst niemanden gibt, der ihm das erklären kann, was da eigentlich passiert. Und im Fazit bedeutet das ja de facto, und das hat auch der Menschenrechtskommissar des Europarates so zusammengefasst, Kontrolle der Geheimdienste in Deutschland heißt offenbar, also die zu Kontrollierenden bestimmen, wer sie kontrollieren darf und in welchem Umfang er sie überhaupt kontrollieren darf, auch durch die sehr parzellierte Aufteilung der Kontrollzuständigkeiten. Erik Töpfer hat ja schon angesprochen, was so grundlegende Anforderungen an eine Geheimdienstkontrolle aus menschenrechtlicher Sicht wären. Ganz obendran steht natürlich die Maßgabe, dass alle großflächigen Überwachungsmaßnahmen vorab zu genehmigen und zu bescheiden wären. Also nicht nur eine Unterrichtung nachträglich irgendeines Gremiums, sondern vorab Genehmigungsverfahren. Das setzt ein unabhängiges Entscheidungsgremium voraus. Und der Menschenrechtskommissar schlägt darüber hinaus auch ausdrücklich vor, dass in dieses Entscheidungsverfahren auch andere einzubeziehen sind, also zum Beispiel Vertreter öffentlicher Interessen, sowas wie ein Bürgeranwalt oder Ähnliches. Gleichzeitig ist die Anforderung, dass die Kontrolle sich wirklich auf den gesamten Prozess der Überwachung beziehen soll, sprich also von der Frage der Anordnung und der Erhebung über die ganze Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe, Löschvorschriften und Ähnlichem. Wir wissen alle, dass also bei der G10-Kommission schon das Problem ist, die trifft sich einmal monatlich, arbeitet ehrenamtlich und kommt gerade so hinterher, die Anträge zu entscheiden. Was daraus wird, liegt jenseits ihrer Möglichkeiten, das überhaupt in den Blick zu nehmen oder sinnvoll zu prüfen. Des Weiteren wird gefordert, dass Kontrollgremien ein wirkliches Sanktionsrecht haben, also dass sie Maßnahmen, Anordnungen stoppen können, wenn sie die für rechtswidrig erachten und auch Sanktionsmöglichkeiten dazu haben, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle gibt, also dass ein Rechtswegsersatz zumindest geschaffen wird, wo dann auch verbindliche Bescheide ergehen können, also ob Betroffene wirklich betroffen sind und ob ihnen da Unrecht getan wurde. und dass ein umfassendes Zugangsrecht zu den Dokumenten gewährt wird. Auch das haben wir erlebt, ist ja höchst umstritten gewesen, wenn dann argumentiert wird, also dass der BND ja da mit Material operiert, wo andere ihre geistigen Eigentumsrechte drauf anmelden. Das darf natürlich auch nicht sein. Also was der BND lesen darf an fremdem Eigentum, das müssen auch Kontrolleure lesen dürfen. Da kann jetzt keine neue Grenze eingeführt werden. Schauen wir uns jetzt die Gesetzentwürfe an, wie sie auf dem Tisch liegen. Ich kann das, glaube ich, relativ kurz machen, weil Sie die alle wahrscheinlich schon mehr oder weniger zur Kenntnis genommen haben. Wird natürlich schnell klar, dass diese Anforderungen in keinster Weise erfüllt werden. Ich versuch's. Das eine war ja schon angesprochen worden, also es wird für das neue Verfahren der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung aus dem Inland heraus eine neue Kontrollstelle, eine neue Kommission eingerichtet, die im Gesetz euphemistisch unabhängiges Gremium genannt wird, die aber überhaupt nicht unabhängig ist, wenn man sich das Einsetzungsverfahren anschaut. Es ist auch wirklich eine ziemliche Frechheit, also wenn man sich die Arbeitsbelastung der G10-Kommission anschaut, wenn man sich anschaut, dass also von allen Beteiligten ja der Eindruck geteilt wird, dass das, was die Auslandsüberwachung betrifft, in einem viel größeren Umfang stattfindet als die G10-Verfahren, dass diese Kommission dann also quasi noch dünner besetzt ist als G10, weil sie sich mindestens alle 3 Monate trifft, aus 3 Leuten besteht. Wie die das sinnvoll schaffen soll, ist also völlig unerklärlich. Man kann es im Gegenzug nur damit erklären, dass sie natürlich auch kaum noch was zu prüfen hat. Das zeigt sich ja dann im Detail, wenn man sich das Anordnungsverfahren anschaut. Also die Anordnung besteht ja eigentlich nur noch aus dem Grund und Dauer der Maßnahme. Die Gründe sind deutlich ausgeweitet und ja verwässert worden gegenüber dem ohnehin schon sehr fragwürdigen Katalog, den wir im G10-Gesetz haben. Also das fällt, glaube ich, niemandem schwer, damit irgendeine Überwachungsmaßnahme zu begründen, wenn es um frühzeitige Gefahrenerkennung für innere, äußere Sicherheit oder die Handlungsfähigkeit der BRD geht. Also da passt irgendwie so, glaube ich, fast alles drunter. Oder Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischen Belangen. Und dann enthält die Anordnung nur noch die Vorgabe, also welche Netze und welche Unternehmen sind betroffen. Mehr steht erstmal grundsätzlich nicht drin. Es kommt dann noch der Sonderfall, sofern also EU-Bürger und Institutionen betroffen sind, dass dann die Anordnung auch noch die Suchbegriffe selbst enthalten soll. Aber für den gesamten Nicht-EU-Bereich ist die Frage, was soll die Kommission prüfen? Also die kann prüfen, ob die Telekommunikationsnetze richtig benannt sind und der Provider richtig benannt ist. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt BGH-Richter, glaube ich, um das zu kontrollieren. Viel mehr kann sie aus meinem Eindruck heraus da kaum vornehmen. Insbesondere wie die Bestimmung, dass die Kommission oder das Gremium auch die Notwendigkeit der Anordnung prüfen solle, das erschließt sich überhaupt nicht, wie sie da überhaupt substanzielle Grundlagen für bekommen soll, um sowas prüfen zu können. Wir haben dann weiterhin ja den Gesetzesvorschlag zur Ausweitung des parlamentarischen Kontrollgremiums, der sich im Wesentlichen auf den ständigen Beauftragten bezieht. Da ist eine gewisse personelle Aufstockung vorgesehen. Das ist ja vom Prinzip her nicht verkehrt und begrüßenswert. Aber auf die ganzen strukturellen Fragen, die wir in der Kontrolle wirklich seit Jahren vor uns herschieben, leisten die Gesetzentwürfe natürlich keinerlei Antwort. Es bleiben auch nach wie vor dann große Kontrolllücken. Also auch wenn der Entwurf jetzt ein notdürftiger und ja sehr unglücklicher Versuch ist, bestimmte Rechtslücken sozusagen bei der Erhebung zu beseitigen, bei der Kontrolle vergrößert er eher die Rechtslücken, weil also der gesamte Bereich der im Ausland vorgenommenen Datenerhebung unterliegt gar keinem Kontrollgremium laut dem Entwurf. Und zum Beispiel auch die sogenannten Eignungsprüfungen, also die der BND dann ganz auf eigene Faust und selbst ohne Kanzleramt durchführen darf und unbefristet quasi auch machen darf, auch die sind keinem Kontrollgremium zugeordnet. Ganz kurz noch zu der Frage von Frau Renner, also was sind unsere Erwartungen an den Untersuchungsausschuss beziehungsweise an die weitere Debatte? Ich Ich meine, wir kennen die Mehrheitsverhältnisse und die politische Lage im Parlament. Und mir liegt es da auch fern, jetzt irgendwie utopische Erwartungen zu formulieren. Aber vielleicht ein, zwei Sachen, die noch zumindest diskutierbar sein sollten mit den anderen Parteien. Das eine ist wirklich die Frage, also die Ressourcenfrage müsste mal strukturell angegangen werden. Und das ist ja auch vom Verfassungsgericht schon mehrfach moniert worden, dass also im Sinne eines Ausgleichs mit erhöhten Kompetenzen und erweiterten Zugriffsrechten auch die Kontrollverpflichtungen zunehmen. Das sollte sich doch irgendwie mal durchsetzen lassen. Also dass man da zu einem vernünftigen Schlüssel kommt und sagt, mit jedem neuen Ausbau muss auch ein entsprechender Ausbau der Kontrollgremien einhergehen. Damit zusammen, und das wäre aber auch so ein bisschen an Ihre Adresse gerichtet, also es wird ja immer bemängelt, dass es diese Zersplitterung der Kontrollgremien gibt. Was mir so ein bisschen fehlt, wäre mal ein Vorschlag sozusagen aus der Binnenperspektive derjenigen, die in der Kontrolle tätig sind. Wie könnte eine sinnvolle Zusammenarbeit aussehen? Also wie jenseits einer bloßen Verpflichtung zur Zusammenarbeit, was wäre ein geeigneter Arbeitsmodus für die Kontrolleure, um diese Zersplitterung zu überwinden? Und als letztes, wird Sie vielleicht nicht überraschen, ich bin ja jetzt als quasi Techniker schon eingeführt worden in der Vorstellung. Ich fände es auch sehr sinnvoll, in der Kontrolle wirklich speziell nochmal auf die technischen Kompetenzen zu achten. Also darauf zu achten, dass die Kontrollgremien auch mit technischem Personal ausgestattet werden, um eine unabhängige Begutachtung und Bewertung von technischer Seite auch vornehmen zu können und da halt nicht auf die Selbstauskünfte der Dienste angewiesen zu sein. Weil mir ist noch sehr lebhaft und eindrücklich vor Augen, wie Herr Huber vor wenigen Jahren noch überzeugt war, dass er das alles sehr gut durchschaut, was bei den Diensten da abläuft und was sie zu kontrollieren haben. Und ich glaube, dass das zu einem Teil auch darauf zurückzuführen ist, dass das halt mit juristischen Mitteln auch nur begrenzt zugänglich ist, dieser Prozess, und dass man da auch andere Professionen ransetzen sollte.
Vielen Dank. Auch hier kurz in die Runde, gibt es Verständnisfragen direkt dazu? Wenn nein, dann freue ich mich jetzt auf den Juristen Ulf Burmeier.
Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier ein paar Gedanken vorstellen zu können. Ich freue mich sehr darüber, weil ich glaube, dass die Reform des BND-Gesetzes ein ausgesprochen ambitioniertes Vorhaben ist, von dem grundsätzlich, also abgesehen von einzelnen Formulierungen dieses Gesetzes, auch durchaus eine positive Signalwirkung ausgehen könnte. Denn man muss sich ja vor Augen führen, dass sehr, sehr viele Staaten vergleichbare Überwachungsmaßnahmen ausführen und jedenfalls nach meiner Kenntnis in keinem Land dafür genaue Spielregeln gesetzlich definiert sind. Das kann mir natürlich auch ein Land entgangen sein. Insofern finde ich, verdient es Anerkennung, wenn die Bundesregierung zunächst mal überhaupt versucht, Spielregeln für den Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik zu formulieren. Diese Regeln allerdings unternehmen den Versuch einer Quadratur des Kreises, und man muss kein Professor in Geometrie sein, um zu wissen, dass das nur misslingen kann. Aber um das jetzt nicht nur pauschal in den Raum zu stellen, sondern auch so ein bisschen plastisch zu machen, möchte ich Sie einladen, mich oder mir quasi zu folgen, auf so eine Betrachtung, die so ein kleines bisschen von den Details zunächst mal weggeht. Ist vielleicht ungewohnt für Juristen, die sich ja gerne in Kommata und Semikola verbeißen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, was macht denn eigentlich der BND und was sind die grundrechtlichen Anforderungen. Denn dann erst, glaube ich, versteht man die Details, die ja hier auch schon angeklungen sind bei meinen Vorrednern. Der Bundesnachrichtendienst ist im Grunde sowas wie Angela Merkels Google. Er soll die Bundesregierung mit Informationen versorgen. Das ist die Aufgabe. Das heißt, es geht nicht darum, unmittelbar polizeiliche Aufgaben zum Beispiel wahrzunehmen, sondern er muss Informationen sammeln. Und dazu muss er über diese Informationen zunächst mal verfügen. Er soll sie dann kondensieren und daraus idealerweise Berichte an die Bundesregierung fertigen, die wiederum in die Lage versetzen, darauf Entscheidungen zu gründen. In jüngster Zeit ist das Aufgabenspektrum so ein bisschen ausgeweitet worden. Jetzt ist der BND in diffuser Weise auch in die Terrorismusbekämpfung und in andere Formen der Kriminalitätsbekämpfung irgendwie eingebunden. Aber um alle diese Aufgaben zu erfüllen, muss er über Informationen verfügen. Er ist ein Nachrichtendienst. Und dazu vertreten jedenfalls viele BND-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin aber natürlich auch zu den Leuten, die das kontrollieren sollen, im Bundeskanzleramt die Auffassung, dass Telekommunikation ausgewertet werden muss. Insbesondere im Internet, aber natürlich nach wie vor auch Sprachkommunikation, zum Beispiel Telefonieverkehr. Diese Maßnahmen greifen jedenfalls grundsätzlich unter bestimmten weiteren Voraussetzungen, dazu komme ich noch gleich, in das grundrechtliche Telekommunikationsgeheimnis ein. Das Grundrecht spricht noch vom Post- und Fernmeldegeheimnis, also in Artikel 10 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Und welche Anforderungen dafür gelten, hat das Bundesverfassungsgericht in einer ganzen Reihe von Entscheidungen konkretisiert. Klassisch geht es dabei zunächst mal um individuelle zielgerichtete Einschränkungen gegenüber ganz bestimmten Personen, die nachrichtendienstlich relevant sind. Was dafür zu gelten hat, hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung von 1970 festgelegt, wo es um Verfassungsänderungen ging, die unter anderem auch die gerichtliche Nachprüfung solcher Entscheidungen begrenzen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht sowohl materielle Regeln aufgestellt, ja, also welche Verdachtsgrade zum Beispiel beachtet werden müssen, wie die Verhältnismäßigkeitsprüfung solcher Eingriffe aussehen muss. Es hat Verfahrensregeln aufgestellt und außerdem auch Mitteilungspflichten nach der Erhebung. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Nachrichtendienst heimlich Informationen erhebt, dann mag es dafür gute Gründe geben, aber jedenfalls im Nachhinein müssen Betroffene benachrichtigt werden, wenn diese Gründe für die Geheimhaltung vielleicht entfallen sind. Das betrifft zunächst mal die individuelle Telekommunikationsüberwachung. Die lässt sich rechtlich noch relativ gut einhegen, wie gesagt, mit Verfahrensregeln, mit Regeln für die Verhältnismäßigkeitsprüfung und mit Mitteilungspflichten. Dann allerdings kamen Geheimdienste auf den Gedanken, man könnte ja auch anstatt gegen einzelne Personen vorzugehen, einfach mal bestimmte Leitungen überwachen. Das ist die sogenannte strategische Telekommunikationsüberwachung. Auch die ist natürlich vor dem Bundesverfassungsgericht auf den Prüfstand gestellt worden im Jahr 1999. Und da hat das Gericht quasi als Ersatz für die Verhältnismäßigkeitsprüfung eine andere Anzahl von Begrenzungen sich einfallen lassen. Also besonders wichtige Zwecke muss diese quasi anonyme Telekommunikationsüberwachung erfüllen und sie muss auf einen bestimmten Teil der Kapazität beschränkt sein. Das war die strategische Telekommunikationsüberwachung, die sich aber immer bezog auf Kommunikationsverkehr zwischen Deutschland und dem Ausland. Und worum es aber jetzt geht in dem BND-Gesetz, über das wir heute diskutieren, das ist die reine Auslandsüberwachung, also Telekommunikationsverkehr, der als solcher zunächst mal keinen Bezug zu Deutschland hat. Der hat aber vieles gemein mit der strategischen Telekommunikationsüberwachung, indem er nämlich auch eine Form der Massenüberwachung ist, weil er sich ja gerade nicht richtet gegen individualisierte Personen, sondern zunächst mal nur bestimmte Leitungswege in den Blick nimmt. Das heißt, auch in diesem Bereich kann man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht sinnvoll anstellen. Genauso wenig kann man Mitteilungspflichten erfüllen, einfach weil man bei dieser Internetüberwachung möglicherweise ja gar nicht weiß, wer die Menschen sind, jedenfalls nicht namentlich oder mit E-Mail-Adresse, sodass man sie gegebenenfalls benachrichtigen könnte und eine Postanschrift wird man in aller Regel nicht haben. Mit anderen Worten, die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht im Laufe der Jahre sich überlegt hat, will ich mal untechnisch formulieren, für den Bereich der Telekommunikationsüberwachung, die passen alle nicht auf diesen Bereich der Internetüberwachung, die der BND, jedenfalls nach Meinung vieler, die im BND arbeiten oder auch die in BND kontrollieren, unbedingt anstellen muss. In diesem Bereich passen die Anforderungen nicht, die Artikel 10 stellt. Und dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man auf diese Situation reagiert. Kann. Man kann entweder die Datenerhebung sein lassen, das wäre eine sehr rechtsstaatliche Variante, oder man kann einfach behaupten, Artikel 10 gelte gar nicht. Und das ist der Weg, für den sich die Bundesregierung weitgehend allein auf weiter Flur jedenfalls zurzeit noch entschlossen hat. Ob das überzeugend ist, dazu komme ich gleich. Ein paar Argumente sind ja schon kurz angesprochen worden. Jedenfalls aber liegt der Gedanke, dass Artikel 10 die Telekommunikationsfreiheit nicht betroffen wird von der reinen Auslandsüberwachung, dem Gesetzentwurf eindeutig zugrunde. Das kann man an bestimmten Formulierungen in der Gesetzesbegründung sehen. Man kann es aber auch daran festmachen, dass der Gesetzentwurf das sogenannte Zitiergebot nicht erfüllt. Es gibt im Grundgesetz die Anforderungen in Artikel 19 Absatz 2, dass Gesetze, die, oder 19 Absatz 1 bin ich ganz sicher, dass Gesetze, die Grundrechte einschränken, diese Grundrechte zitieren müssen. Das hat insbesondere eine Warnfunktion für den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber soll merken, aha, dieses Gesetz ist besonders heikel, weil wir hier nämlich gerade in Grundrechte eingreifen. Und dieses Zitiergebot erfüllt der Gesetzentwurf nicht. Mit anderen Worten, die Bundesregierung ist ganz offensichtlich der Meinung, dass es gar keinen Eingriff in Artikel 10 darstelle. Damit wäre im Kern der Stab über das Gesetz schon gebrochen. Wenn man also zu dem Ergebnis kommt, Artikel 10 ist durch Maßnahmen, die dieses Gesetz erlaubt, insbesondere in § 6 und 7 berührt, aber das Zitiergebot ist nicht erfüllt, dann ist das Gesetz eindeutig verfassungswidrig und damit muss man sich dann über weitere materielle Anforderungen, eben zum Beispiel zu Benachrichtigungspflichten, gar nicht mehr unterhalten. Ich möchte daher, weil das so von so unheimlich zentraler Bedeutung ist, kurz auf die Frage noch eingehen, wie verhält es sich denn mit Artikel 10 GG? Es ist schon angeklungen, dass in der juristischen Fachdiskussion das einhellige Meinung ist, dass Artikel 10 auch solche Datenerhebungen erfasst, die Personen im Ausland betreffen, soweit sie irgendwie durch deutsche Hoheitsträger erfolgen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine vergleichsweise überzeugende Position, denn wir haben ja im Grundgesetz eine Regelung dazu, wann deutsche Hoheitsgewalt an die Grundgesetze gebunden ist. Und die Regelung ist vergleichsweise einfach. Da heißt es nämlich immer, ja, da heißt es, die nachfolgenden Grundrechte binden unter anderem die vollziehende Gewalt als unmittelbar geltendes Recht. Und die vollziehende Gewalt des Bundes ist dadurch durch Artikel 10 unter anderem als Teil der Grundrechte gebunden. Da gibt es natürlich auch Gegenargumente und man muss die kurz ernst nehmen, denke ich. Ich habe eben schon dargestellt, in welchem Dilemma sich die Bundesregierung befand, weswegen sie also gar nicht von einer Geltung von Artikel 10 so ohne weiteres ausgehen kann. Aber ich denke, es gibt eben auch eine gewisse juristische Diskussion, mit der man sich kurz beschäftigen kann. Ein Gegenargument betrifft die Frage, ist denn nur das Handeln auf deutschem Boden, ja, also wenn tatsächlich Mitarbeiter auf deutschem Boden handeln, von Artikel 10 oder generell von den Grundrechten erfasst? Dazu muss man sagen, diese Beschränkung findet im Text des Grundgesetzes schlicht und ergreifend keine Stütze. Das heißt da eben alle vollziehende Gewalt, ganz egal, wo sie denn letzten Endes handelt. Und ein zweites Gegenargument hat Erik Töpfer gerade kurz schon angesprochen, wonach also Handeln deutscher Hoheitsgewalt im Ausland völkerrechtswidrig sei. Das mag zutreffen unter bestimmten Voraussetzungen, aber nur weil ein Recht, nämlich das Völkerrecht, Völkergewohnheitsrecht, möglicherweise gebrochen wird, heißt das ja nicht, dass ein anderes Recht, nämlich Artikel 10 des Grundgesetzes zum Beispiel, nicht gilt. Ja, ist also aus meiner Sicht ein reines Scheinargument, dem kann ich wenig abgewinnen, ehrlich gesagt. Ein drittes Argument, finde ich, ist jedenfalls im Ansatz überzeugender, nämlich das Gegenargument, dass Menschen von Hoheitsgewalt auf deutschem Boden wesentlich mehr betroffen sind, als wenn deutsche Hoheitsgewalt im Ausland ausgeübt wird. Das mag natürlich stimmen, weil ja zum Beispiel deutsche Behörden jetzt im Ausland nicht so ohne weiteres irgendwen festnehmen können zum Beispiel. Aber das bedeutet ja nicht, dass Menschen im Ausland gar nicht betroffen werden können. Also wir haben ja im NSA-Untersuchungsausschuss schon eine ganze Menge gehört von den Konsequenzen von deutschen Datenübermittlungen. Wir können das vielleicht noch nicht 100% beweisen, dazu war ich zu wenig im Ausschuss. Aber es liegt doch jedenfalls nahe, dass auch mit deutschen Mitteln erhobene Daten benutzt wurden bei sogenannten Drohnenschlägen der Vereinigten Staaten. Und das wäre ein Fall, wie also durchaus Datenerhebung deutscher Hoheitsgewalt ausgesprochen relevant werden können, auch für Menschen im Ausland jedenfalls. Als mittelbar. Was ich damit sagen will, ist, die Frage betrifft eben gerade nicht die Geltung der Grundrechte als solche, sondern nur die Frage, wie intensiv Menschen betroffen sind von deutscher Hoheitsgewalt. Das heißt, man sollte das bei der Abwägung berücksichtigen. Mit anderen Worten, es wäre vermutlich leichter zu rechtfertigen, eine Telekommunikationsüberwachung im Ausland als eine im Inland. Da würde ich diesem Argument durchaus folgen, aber daraus zu schließen, dass Artikel 10 des Grundgesetzes generell nicht anwendbar ist, denke ich, geht deutlich zu weit. So viel vielleicht als Einführung zu den Details der Anforderungen, die sich aus Artikel 10 ergeben, ist schon ein bisschen was gesagt worden. Vielleicht kommen wir da in der Diskussion gleich noch weiter dazu. Ich würde gerne zum Beispiel noch was sagen zur quasi gerichtlichen Kontrolle später, das vielleicht mal so als Stichwort, denn da gibt es Entscheidungen, dass die Kontrolle eben gleichwertig sein muss, wenn keine gerichtliche Kontrolle stattfindet. Und zur Auslandsübermittlung finden sich in der Entscheidung zum BKA-Gesetz noch ein paar spannende Formulierungen, dazu vielleicht später mehr. Vielen Dank erstmal.
Ja, vielen Dank. Auch von mir und damit kurzer Blick in die Runde. Jetzt haben wir eine Frage. Bitte schön.
Martin Kutscher. Ich bin Hochschullehrer für Staatsrecht gewesen. Jetzt bin ich im Ruhestand. Und ich habe eine Frage an meinen Kollegen Burmeier. Sie haben eingangs ja doch gesagt, dass Deutschland ja doch eigentlich sehr fortschrittlich da sei, dass es überhaupt eine Kontrolle der Nachrichtendienste gäbe im Vergleich mit anderen Staaten. Nur, ich würde sagen, im Grunde haben wir doch hier schon einen Systembruch, nämlich, dass wir die Geheimdienste, und zwar auch den Verfassungsschutz, was also diese Maßnahmen anbetrifft, ausschließen von der grundgesetzlich vorgesehenen gerichtlichen Kontrolle. Artikel 19 Absatz 4 gewährleistet ja die Rechtsweggarantie, und man hat ja, und interessanterweise durch die Notstandsgesetze 1968, praktisch insoweit das Grundgesetz eingeschränkt. Man hat also diese Rechtsweggarantie eingeschränkt, und da müsste im Grunde doch schon die Kritik ansetzen, zu sagen, wieso wird also hier ein Teil der Exekutive sozusagen ausgenommen von der normalerweise notwendigen und normalerweise greifenden gerichtlichen Kontrolle und hier nur sozusagen die Öffentlichkeit mit einem Feigenblatt konfrontiert, nämlich dieser parlamentarischen Kontrolle, über die wir ja schon einiges gehört haben. Also meine Frage an Sie, wäre es nicht sozusagen richtig, wieder an die Grundprinzipien des Rechtsstaats zu erinnern und zu sagen, auch die Geheimdienste müssen eben den normalen rechtsstaatlichen Kautelen genügen?
Da werden Sie von mir jetzt keinen Widerspruch ernten. Natürlich sollten die Geheimdienste rechtsstaatlichen Kautelen unterliegen, denn wenn die Kontrolle nicht hinreicht, dann, was dann passiert, haben wir ja gerade den Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten entnehmen können. Das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben Teile der Exekutive nicht ganz von alleine Recht und Gesetz einhalten, sondern insbesondere dann, wenn sie effektiv kontrolliert werden und selbst dann noch nicht mal unbedingt. Was aus meiner Perspektive natürlich sehr bedauerlich ist, ja, also ich lebe natürlich in der Überzeugung, dass man durch Gesetze steuern kann, was die Exekutive tut. Das ist letztlich ja der Sinn und Zweck auch dieses Hohen Hauses hier. Aber das scheint eben nicht immer, wie das die Engländer so schön sagen, self-executing zu sein, also sich von alleine umzusetzen, und da muss eben jemand genau hingucken. Ob das nun am gezieltesten funktioniert oder am effektivsten funktioniert durch gerichtliche Kontrolle oder durch ein parlamentarisches Gremium. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wage ich gar keine Prognose. Ich glaube, man sollte sich jetzt auch nicht blenden lassen von den, sagen wir mal, Defiziten der real existierenden parlamentarischen Kontrolle. Ne? Also nur weil jetzt vielleicht die G10-Kommission und das parlamentarische Kontrollgremium nicht so effektiv kontrollieren, wie das vielleicht wünschenswert wäre, bedeutet das ja nicht, dass diese Gremien nicht reformfähig wären. Also da wäre ich zunächst mal noch ein bisschen vorsichtiger und würde sagen, man müsste sie eben nur vernünftig ausstatten. Außerdem gibt es ja auch, sagen wir mal, zumindest plausible Kritik an der gerichtlichen Kontrolldichte. Ja? Stichwort ermittlungsrichterliche Kontrolle, die ist jetzt, jedenfalls wenn man Strafverteidiger fragt, auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Und insofern glaube ich, ist das Entscheidende gar nicht mal unbedingt die Institution, die Kontrolle ausübt, sondern deren Motivation und deren Ressourcen. Ja? Wenn ich einen Ermittlungsrichter völlig überlade, sodass er pro Fall 3 Minuten Zeit hat, dann ist die Kontrolle eben möglicherweise nicht in jedem Einzelfall so, dass wir darüber jubeln mögen. Ja? Und genau dasselbe scheint mir auch für parlamentarische Gremien zu gelten. Das Entscheidende ist die innerliche Unabhängigkeit natürlich, die Motivation und die Ressourcen. Und da ist ja eben schon eine Möglichkeit angeklungen, zum Beispiel ein Vertreter so des Volksinteresses in einem solchen Gremium, ne? Damit man dann vielleicht ein Stück weit auch ein kontradiktorisches Verfahren hinbekommt und nicht nur eine Runde von Kontrolleuren schnellen Konsens herstellt.
Vielen Dank, und damit übergebe ich das Wort an Lena Rohrbach.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich versuche mich mal an einer Doppelrolle, nämlich einmal als Vertreterin einer Organisation, die ja international arbeitet und damit selbst potenziell betroffen ist von Überwachungsmaßnahmen durch Nachrichtendienste und auch den BND. Und dann als eine Vertreterin einer Organisation, die dabei zufällig Menschenrechtsarbeit macht und deswegen auch noch was sagen kann zu den menschenrechtlichen Anforderungen an einen solchen Entwurf. Kurz vorausschicken möchte ich, dass es erstmal sehr begrüßenswert ist, dass die Koalitionsfraktionen sich des Themas jetzt überhaupt angenommen haben, denn dass der BND eine ausführlichere Rechtsgrundlage bekommt, das war ja dringend notwendig, nachdem die Auslandsaufklärung quasi aus dem G10-Gesetz herausdefiniert war. Ich habe mal gelernt, man soll ruhig mit einer persönlichen Anekdote einsteigen, und das ist jetzt so persönlich, wie es für eine Organisation werden kann. 2015 waren wir ganz erschrocken und irritiert, als Amnesty gelernt hat, dass Büros von uns durch den GCHQ, durch den britischen Auslandsgeheimdienst, überwacht wurden. Und das Gericht sagte damals, Datenspeicherung war zu lange, aber prinzipiell zu überwachen, da konnten wir jetzt keine Schwierigkeiten sehen. Das war mit dem Gesetz konform in UK, denn da könnten ja interessante Informationen bei rumkommen. Da waren wir, wie gesagt, erschrocken und irritiert. Und jetzt finde ich es seltsam, ein Jahr später einen deutschen Gesetzentwurf zu lesen, bei dem ich den Eindruck habe, genau das wäre dann zukünftig ebenfalls legal. Der BND hat ja auch, wie wir wissen, in der Vergangenheit Menschenrechtsorganisationen überwacht, zum Beispiel die Welthungerhilfe, Oxfam, UNICEF oder das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Dem Gesetzentwurf lässt sich entnehmen, dass das künftig offiziell zulässig sein soll. Ich konnte es jedenfalls nicht anders lesen. Auch also bei meinen Kolleginnen und Kollegen in Büros anderer Länder, Fußnote mit Einschränkungen für EU-Büros oder Expats in ausländischen Büros, deutschen Expats. Von der Kommunikation von AktivistInnen und Oppositionellen in aller Welt mit anderen Menschenrechtsbüros und mit ihren AnwältInnen und Pressekontakten ganz zu schweigen. Mittlerweile belegen zahlreiche Untersuchungen aus verschiedenen Ländern, dass Menschen sich selbst zensieren und in der Ausübung ihrer Menschenrechte zurücknehmen, wenn sie befürchten müssen, überwacht zu werden. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Untersuchungen. Die Ergebnisse für Meinungsfreiheit sind ganz gut untersucht und schwanken so zwischen 10% und 30% von Menschen, die angeben, ja, aufgrund der geheimdienstlichen Massenüberwachung global nehme ich mich in meiner Kommunikation zurück. Die Zahlen werden umso höher, je sensibler die Kommunikation ist und umso besser informiert die Menschen sind. Also diese knapp 30% stammen vom Schriftstellernetzwerk PEN zum Beispiel. Die Zahlen sind also höher anzusetzen für JournalistInnen, für Menschenrechtsaktive, für AnwältInnen und Oppositionelle. Und sie sind höher, wenn die Meinung eine Minderheitenmeinung ist. Marginalisierte Meinungen sind nochmal besonders betroffen. Wenn für den BND in der Auslands-Auslands-Aufklärung künftig ganz offiziell kein konkreter, nicht einmal ein vager Verdacht notwendig ist und wenn es nicht einmal um Gefahrenlagen gehen muss, dann sind Chilling-Effekte, Auswirkungen auf Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit besonders schwerwiegend, weil jede und jeder von Überwachung rechnen muss. Aber MenschenrechtsaktivistInnen in aller Welt sind darauf angewiesen, dass Betroffene sich vertrauensvoll an sie, also auch an uns wenden, ohne Angst zu haben, ohne dabei vom deutschen Geheimdienst überwacht zu werden, weil es vielleicht zu sonstigen Erkenntnissen von außenpolitischer Bedeutung führen könnte, was es wahrscheinlich durchaus würde. Das gilt ebenso für die Presse und ihre vertraulichen Quellen und für AnwältInnen. Die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Menschenrechtsarbeit, auf die Pressefreiheit und auf die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten haben würde, sind deshalb sehr bedenklich. Das sehen jetzt nicht nur wir bei Amnesty International so, das haben auch Reporter ohne Grenzen mit Blick auf die Pressefreiheit bereits kritisiert und erst kürzlich gleich 3 UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und für die Rechte von Anwältinnen und JournalistInnen. Neben den Auswirkungen auf die Menschenrechtsarbeit würde das BND-Gesetz nach dem vorliegenden Entwurf das neue natürlich auch Auswirkungen auf die Menschenrechte selbst haben. Und da haben die Kollegen jetzt schon einiges dazu gesagt, die zivilgesellschaftlichen Kollegen. Auch Amnesty geht gemeinsam mit dem Menschenrechtsausschuss und dem Hochkommissariat für Menschenrechte davon aus, dass der Zivilpakt extraterritorial Anwendbarkeit findet, nämlich dann, wenn ein Staat Kontrolle darüber hat, ob die betroffene Person das fragliche Recht genießen kann. Im Fall von Überwachung heißt das Zugriff auf die technische Infrastruktur. Das unabhängig davon, wo die Person sich befindet und welche Staatsbürgerschaft sie hat. Diese vorgesehene 3-Klassen-Gesellschaft des Entwurfs, Deutsche, EU, alle anderen, was immer noch der größte Teil der Weltbevölkerung ist, finden wir deshalb sehr problematisch. In die genannten Rechte, Privatsphäre und Meinungsfreiheit kann natürlich legitim eingegriffen werden. Dazu würden einige Standards schon genannt, deswegen nur ganz kurz. Eingriffe müssen geeignet und notwendig sein, also nicht nur nützlich zum Erreichen eines legitimen Zieles, zum Beispiel der Abwehr eines schweren Verbrechens. Es muss der kleinstmögliche Eingriff sein. Die Maßnahme muss verhältnismäßig sein und eine klare, transparente gesetzliche Grundlage haben. Das ist nicht nur völkerrechtlich, sondern auch verfassungsrechtlich vorgegeben. Mit Blick auf die Anforderungen sehen wir verschiedene Defizite im Entwurf, 2 exemplarisch, die auch miteinander zusammenhängen, nämlich Verhältnismäßigkeit und Normenbestimmtheit. Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, der Gesetzentwurf ermöglicht es, dass es zu Missbrauch und Massenüberwachung kommt, bei der Auslands-Auslands-Aufklärung, nur über die spreche ich. Massenüberwachung ist nach Meinung von Amnesty International als Eingriff in das Menschenrecht auf Privatsphäre grundsätzlich unverhältnismäßig und deswegen immer menschenrechtswidrig. Ermöglicht wird sie durch den vorliegenden Entwurf aus mehreren Gründen. Erstens wird die Infrastruktur, die der BND abhören darf, ausgeweitet von einzelnen Kabel- oder Funkverbindungen auf ganze Telekommunikationsnetze. Zweitens gibt es keine Übertragungskapazitätsgrenze. In einem geleakten Entwurf war die, glaube ich, noch vorgesehen, nur noch nicht klar, wo sie jetzt genau liegt. Offenbar wurde sich bewusst dagegen entschieden. Man kann von einem Full-Take sprechen. Drittens hat auf diese, also 100% ganzer Telekommunikationsnetze, der BND zukünftig neben einem gefahrenbezogenen Anlass dann bereits Zugriff, wenn das erforderlich ist, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zu wahren oder für noch zu bestimmende, also noch zu konkretisierende durch Ministerien sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Es braucht also keinen Verdacht, es braucht auch nicht notwendig eine Gefahrenlage. Und wenn der Zugriff nun aus dem Ausland erfolgt, also die BND-Mitarbeiterin einfach mal schnell über die Grenze geht, dann braucht es für die Erhebung selbst diese Begründung nicht mehr. Denn die Auslandsaufklärung aus dem Ausland soll sich zukünftig weiterhin nur auf die allgemeine Aufgabenzuweisung aus dem BND-Gesetz stützen. Und das ist nach wie vor keine ausreichende gesetzliche Grundlage. Und ich finde es schon irritierend, dass nach all den Diskussionen, die es ja auch hier in diesem Haus gegeben hat, nach den Statements der Verfassungsrechtler gleich zu Anfang des Untersuchungsausschusses über Auslandsaufklärung im rechtsfreien Raum, jetzt ganz bewusst man sich dafür entscheidet, nach wie vor massenhafte Eingriffe in Menschenrechte gesetzlich weitgehend ungeregelt zu lassen, solange sie außerhalb der Staatsgrenzen stattfinden. Aus der Perspektive der Normenklarheit ist diese Formulierung in § 6 Absatz 1 auch problematisch. Mir ist nicht hinreichend klar, was genau die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik ist und wann sie in welcher Weise gefährdet ist. Damit stehe ich jetzt auch nicht alleine da, ich habe andere Leute gefragt. Auch übermäßig breit und vage sind die sonstigen Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Und dass sie nochmal konkretisiert werden sollen durch insgesamt 5 Ministerien, macht die Sache nicht besser, das macht sie eher problematischer, denn dadurch verweist ja der öffentlich zugängliche Gesetzestext auf etwas, das für uns nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Jedenfalls klang es für mich in der Begründung des Gesetzesentwurfs so, dass das nicht veröffentlicht werden soll. Wenn doch, steht es weder im Text noch in der Begründung. Damit ist es den Menschen also erst recht nicht mehr möglich, abzuschätzen, wann sie möglicherweise von BND-Überwachungsmaßnahmen betroffen sein könnten. Denn was die Ministerien als sonstige Erkenntnisse bestimmt haben, wissen sie ja nicht. Mit Blick auf die Zeit, hoffentlich noch kurz, ein letzter Punkt zu den Kooperationen mit ausländischen Nachrichtendiensten. Also im Entwurf wären das die Paragraphen 13 bis 15 zu Kooperationen und 26 bis 29 zu vom BND geführten gemeinsamen Dateien. In der Begründung des Entwurfs fand sich die begrüßenswerte Formulierung, der Datenumgang durch Partnerdienste dürfe nicht elementare Anforderungen des menschenrechtlichen Schutzes unterlaufen. Im Gesetzentwurf selbst ist nur noch von grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien die Rede. Aus deutscher Perspektive kann man annehmen, Menschenrechte sind damit gemeint. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen wollen, dass die Dienste, mit denen der BND kooperiert in verschiedenen Staaten, das notwendig genauso sehen. Und Ulf Burmeier hatte ja schon angesprochen, auch wenn es aufgrund dessen, dass man sich da so ein bisschen in so einer Geheimniswolke befindet, noch nicht ganz klar ist, inwiefern deutsche Daten anderswo zu Menschenrechtsverletzungen beitragen, kann man zumindest sagen, dass es im Moment nicht unmöglich ist, dass sie es tun, dass es nicht ausgeschlossen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem BKA-Urteil kürzlich formuliert, der Staat dürfe bei der Datenweitergabe nicht die Hand zu Menschenrechtsverletzungen reichen. Und wir würden uns da im Text noch so etwas wie eine explizite Menschenrechtsklausel wünschen. Zum Beispiel bezüglich der Kooperation, da ist in § 13 des Entwurfs vorgesehen, dass es eine gemeinsame Absichtserklärung gibt, ein Memorandum of Understanding vor Beginn der Kooperation. Mit der expliziten, da könnte man die explizite Vereinbarung aufnehmen, dass Daten nicht zu Menschenrechtsverletzungen genutzt werden dürfen. Vorgesehen ist ja schon, dass die Verwendung mit grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar sein müsse. Wünschenswert wäre auch die protokollierte menschenrechtliche Einschätzung der Datenverwendung im Kooperationsland bzw. halt dem Land, mit dem eine gemeinsame Datei geführt werden soll, bevor man die Kooperation eingeht oder bevor man die gemeinsame Datei aufsetzt. Da könnte der Bundesnachrichtendienst verpflichtet werden, zu protokollieren, wie er die Menschenrechtsauswirkungen der Datenverwendung der gemeinsam erhobenen Daten oder der übermittelten Daten im Partnerland künftig einschätzt. Das muss dann natürlich nicht Teil der gemeinsamen Vereinbarung sein, sondern sollte irgendwo auf deutscher Seite abgeheftet werden, regelmäßig kontrolliert und überprüfbar. Neben der regelmäßigen Aktualisierung sollte die Einschätzung enthalten, warum aus Sicht des Bundesnachrichtendienstes nicht zu erwarten steht, dass die Daten im Partnerland zu Menschenrechtsverletzungen genutzt werden. Für die Einschätzung könnte man Datenschutzbehörden im Vorfeld hinzuziehen. Eine automatisierte Übermittlung bei den Kooperationen, wie das im Entwurf in § 15 vorgesehen ist, beziehungsweise einen unmittelbaren Zugriff bei den gemeinsamen Dateien in § 29 vorgesehen, darf es unseres Erachtens dann nicht geben, wenn so eine generelle Einschätzung nicht sicher mit positivem Ergebnis möglich ist. Dann muss man eben auf Einzelfallprüfungen zurückgreifen. Zusammenfassend, wir wünschen uns eigentlich einen Paradigmenwechsel und eine Rückkehr zu einer gezielten Überwachung bei konkretem Verdacht. Als Detailänderung wäre es schon ein Schritt nach vorne, die Kommunikation besonders sensibler Gruppen und Berufsgeheimnisträger besser zu schützen und eine Menschenrechtsklausel bei der Zusammenarbeit einzubauen. Dankeschön.
Vielen Dank, Lena Rohrbach. Fragen direkt dazu? Sehe ich keine. Dann freue ich mich, dass inzwischen Klaus Sandefeld zu uns gestoßen ist. Möchte ihn kurz vorstellen, bevor ich ihm das Wort erteile. Klaus Sandefeld ist seit 1997 als Vorstand von ECO e.V. für den Bereich Infrastruktur und Netze sowie den Internetknoten DKIX verantwortlich, von dem ich nie weiß, ob er nun DKIX oder DZIX gesprochen wird.
Amerikanischer Aussprache ist DKIX, aber im Englischen fällt DZIX, sagen wir DKIX.
Dann habe ich es ja richtig gemacht. Er ist seit 1980 in Datennetzen unterwegs, begleitet das Internet seit 1988 und offeriert Internetdienste seit 1990. Unter anderem konzipierte und betrieb er das erste europäische Tier-One-Netzwerk. Er ist Mitglied im Lenkungskreis ATRT, oder war das zumindest in dieser Beschreibung, die ich hier gefunden habe, der Bundesnetzagentur, das ist noch so, Mitglied im Beirat Hessen IT, ist oder war Mitglied der Expertengruppe Breitband des BMW und ist Gründungsmitglied der DENIC EG sowie zahlreicher weiterer Verbände und Netzwerke. Dabei lasse ich es jetzt einfach mal und hoffe, genau, dass uns jetzt noch genug Zeit verbleibt für das von uns gewünschte 8- bis 10-minütige kurze Statement und danach haben wir dann ja auch noch Zeit für weitere Nachfragen.
So, wunderbar. Ich bemühe mich, dass es schnell geht. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich auch hier eingeladen wurde. Ich wurde gebeten, das mal aus Sicht der Unternehmen zu betrachten und ich habe jetzt ganz bewusst die restlichen Teile da erstmal weggelassen. Da sind ja genug Experten hier und genug Juristen im Haus. Da muss ich mich, glaube ich, nicht so drauf stürzen. Die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich? Für die Unternehmen ist es erstmal eine massive grundsätzliche Veränderung, die hier angestrebt wird oder so wie das im Gesetz implementiert wird. Es ist nicht mehr ein Zugang nur für Auslandsleitungen nach einer Genehmigung durch die G10-Kommission, sondern prinzipiell für alle Leitungen im eigenen Netz, insbesondere auch für innerdeutsche Backbone-Leitungen. Das heißt, ein Zugriff des Dienstes könnte in Zukunft nach diesem Gesetz auch auf innerdeutsche Backbone-Leitungen stattfinden, solange sie Auslandsverkehre haben. Dabei sind auch die Anordnungen erst erstellt und werden im Nachhinein genehmigt. Das momentane Verfahren, das wir bei G10 haben, ist, es wird ein Antrag gestellt, dieser wird von der G10-Kommission geprüft und wenn er genehmigt wird, dann tut das BMI eine Anordnung nach G10 ausfertigen. Das ist jetzt hier nicht mehr so, die Anordnung wird erst gemacht und wird erst im Nachhinein durch das unabhängige Gremium geprüft. Die Laufzeit geht hoch von 3 Monaten, wie wir so im G10 haben, auf 9 Monate. Also momentan können wir Anordnungen für maximal 3 Monate bekommen. Die werden in Zukunft 9 Monate und das Gremium würde sie überhaupt erst nach 3 Monaten vielleicht prüfen. Also ist eine bisschen andere Vorgehensweise als bisher. Kurz gesagt, würde die Prüfung erst dann erfolgen, wenn die bisherigen Anordnungen auslaufen würden. Die Anordnungen richten sich eben nicht mehr auf einzelne Leitungswege, sondern gegen das ganze Netz. Bis jetzt ist es so, dass bei G10-Anordnungen immer konkret gesagt werden muss, diese Leitung aus dem Grund, weil wir da die und die Verkehre machen, die muss auch in eine spezifische Region gehen oder sowas ähnliches, fällt alles weg. Mit diesem Gesetz wäre eine Aufnahme von Verkehren aus irgendwo aus dem Netz zulässig. Was heißt denn das? Dass die konkreten Leitungen, die Verkehrsströme, die Mengen, die entnommen werden, sind nicht mehr Teil der Anordnung. Es steht nur noch da, hey, Ihr Netz, aus dem Netz wollen wir Verkehre haben. Netz heißt in dem Fall das gesamte Netz der Telekom, das gesamte Netz von Vodafone, von sonst wie, aber auch der gesamte Datenknoten wie ein DKIX oder sowas ähnliches. Und die Limitierungen sind eigentlich nur noch das Budget des Dienstes. Steht sogar explizit so in der Begründung. Das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, zu sagen, naja, das Budget reicht ja nur, um einen kleinen Teil des internationalen Telekommunikationsverkehrs zu überprüfen. Das mag so sein, aber das kommt natürlich immer nur darauf an, wer gerade am Drücker ist. Die unabhängige Kommission kann also auch im Nachhinein eigentlich gar keine sinnvolle Prüfung machen, weil natürlich jedes Backbone-Netz eines Carriers heutzutage Auslandsverkehre transportiert. In den Backbone-Netzen ist es immer der Fall. Von daher, was wird geprüft, dass dieses Netz Auslandsverkehre beinhaltet? Das heißt, der Teil, das alles, was in 6.1 eigentlich steht, wird automatisch genehmigt werden in dem Moment, wo ein Antrag da ist, der sagt, da sind Auslandsverkehre, die könnten uns interessieren. Ist also eine reine Formsache. Und das ist auch für den Anbieter hinterher nicht mehr prüfbar. Im Moment kann ich sagen, naja, die Leitung, die führt ins Ausland, ist explizit so angeordnet, diese Leitung, okay, kann ich verstehen. Wenn Sie die Komplexität eines Netzes, eines großen Carriers sehen und es wird erst anschließend in einem Fachgespräch festgelegt, wo man da Daten haben will, gut, da können Sie dann nicht mehr viel dazu sagen, können Sie vielleicht sagen, in dem Teil sind vielleicht nicht so viele Auslandsverkehre, aber das wird ja als unschädlich bewertet, steht auch in der Gesetzesbegründung, wenn innerdeutsche Verkehre da drauf sind, ist das kein Problem. Es reicht, dass ein Teil Auslandsverkehre sind. Es folgt daraus eigentlich, dass zwingend notwendig die Filterung hintendran, die in diesem mehrstufigen System passieren soll, zur Einhaltung dieses Paragraphen 6.4, das Kernelement wird. Der einzige Schutz, der überhaupt für Verkehre da ist, ist dieses mehrstufige Filtersystem des BND. Das ist originellerweise aber nicht Teil irgendeiner Prüfung, Anordnung oder Ähnlichem. Es entzieht sich jeder Form der Kontrolle, auch der parlamentarischen Kontrolle. Es ist auch so, dass die Daten entgegen dem, was wir bisher so sehen, zu dem Zeitpunkt bereits erhoben sind. Sie werden in dem Filtersystem des BND verarbeitet. Auch wenn sie sofort gelöscht werden da drin, werden sie auf jeden Fall schon erhoben. Das heißt, das, was in 6.4 drin steht, dass also das gar nicht erhoben werden darf, das ist natürlich völliger Humbug. Die Daten sind auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt schon erhoben. Die Daten, insbesondere auch die Daten von Deutschen. Und das findet immer und ausschließlich im Einflussbereich des Dienstes statt. Die Anbieter machen diese Filterung nicht. Die Anbieter kopieren nur Leitungen. Um es ganz klar zu sagen, die Erfassung im Sinne dieses Gesetzes, das tut im signifikanten Umfang deutsch-deutsche Verkehre und deutsch-auslandsverkehre zulassen und leitet die dem Dienst zu, ohne dass diese Gesetzesgrundlage dafür eigentlich gemacht ist. Und diese Verkehre unterliegen unzweifelhaft dem Schutz von 10 Grundgesetz. Das kann der Anbieter nicht steuern und er kann es auch sich nicht aussuchen, weil das alles Mischverkehre sind auf den Leitungen. Da das ausschließliche Selektionskriterium nach diesem Gesetz ist, dass dort Auslandsverkehre drauf beinhaltet sind, wird das für so ziemlich jede Backbone-Leitung ausreichend sein, um diese Leitung dann ausleiten zu müssen. Dass diese Filter, die dann hier der einzige Schutz sind, nicht funktionieren, wird in der Gesetzesbegründung zu 6.3 bereits zugestanden. Weil natürlich gilt das Gleiche, was hier für einen Franzosen beschrieben wird, auch für Deutsche im Ausland oder natürlich auch für die Trennung von jedem Verkehr, der aus den Backbone-Leitungen erhoben wird. Man müsste erst mal wissen, dass es sich um Daten von Deutschen handelt. Das steht an dem IP-Päckchen nicht dran. Dieses Filtersystem muss dafür also eine gewisse Qualität haben, um sagen zu können, nun ja, was ist denn jetzt eigentlich deutsch-deutscher Verkehr? Sonst kann ich nämlich diesen 10 geschützten Verkehr gar nicht rauslöschen. Die besten Filter, die momentan für diese Art existieren, werden unzweifelhaft von den Geoblocking-Leuten betrieben. Das ist eine andere Diskussion, aber die erreichen derzeit ungefähr eine Qualität von 99,5% der Verkehre, wo sie sagen können, das kommt daher oder das kommt daher. Das durch den BND im NSA-Untersuchungsausschuss beschriebene System, was angeblich die Grundlage ist, erreicht nach Einschätzung, wir haben es zwar versucht abzuschätzen, ungefähr 95-96% Genauigkeit. Das klingt jetzt oberflächlich vielleicht nicht ganz so schlecht, auch wenn mir Verfassungsrechtler sagen, dass jeder einzelne Verstoß eine Katastrophe ist, aber 99% oder sowas könnten wir ja vielleicht noch mit leben. Aber klar ist auch, dass die Verbindungszahlen im IP-Bereich viel höher sind als im klassischen Bereich. Es werden jeden Tag bei uns am Knoten Milliarden von Verbindungen durchgeschickt und verarbeitet. Selbst wenn man eine Genauigkeit von 99,5% erreicht oder selbst wenn der BND das vielleicht weltbeste Filtersystem bauen könnte, das 99,9 oder sowas erreicht, dann redet man immer noch über mehrere Millionen fehlerhaft getaggter Verbindungen jeden Tag. Deutsche Verkehre werden dann im direkten Verstoß gegen den 6.4 durch die Suchbegriffe geführt, die erst in den späteren, die Stufen 3, 4 dieser Filter kommen und werden dort bewertet. Wie das dann weitergehen soll, muss man gucken. Für die Fälle, wo so etwas auftritt, soll der die G10-Kommission dann wieder auf einmal sozusagen zuständig sein, die nach Anfang des Gesetzes keinerlei zusätzlichen Aufwand hat damit. Ist mir nicht ganz klar, wie das mit den paar Millionen passieren soll. Der hat mit Sicherheit nicht die Ausstattung, die dafür notwendig ist, um das zu machen. Und die Nachrichtigung der erfassten Bürger, die kann auch eigentlich gar nicht erfolgen, weil man hat ja eigentlich erstmal nur die IP-Adresse von demjenigen, der da kommuniziert hat. Man müsste erstmal bei den Anbietern wieder im Einzelfall nachfragen, wer denn da eigentlich dahinter steht, bevor ich den überhaupt informieren könnte. Das ist das Problem, was man auch in der klassischen TKÜV immer hat. Man muss immer erstmal gucken, wer ist denn das eigentlich, der da kommuniziert hat. Und das erfahre ich nur vom Anbieter im Zeitalter von dynamischen IP-Adressen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen, ein solcher Vorgang. Also wie die Informationen stattfinden, völlig unklar. Im Falle einer Testanordnung nach § 12 werden sogar sämtliche Filter abgeschaltet und die Verkehre ungefiltert untersucht für bis zu 3 Monate. Das ist genau die Laufzeit, die wir heute für G10-Anordnungen haben. Und das ist dann auch für deutsche Verkehre im Prinzip erstmal zulässig, weil hier sucht man nur danach, ob man vielleicht neue Suchbegriffe identifizieren könnte. Ist aber so, dass wenn dann da was gefunden wird, dann kann man es umdefinieren und es als regulären Treffer verwenden. Ist zumindest die Formulierung, die im Gesetz steht. In der Praxis kommt zusätzlich das Problem dazu, dass die einzelnen Maßnahmen nicht zu unterscheiden sind. Werden Verkehre ausgeleitet, ist es unklar, wie das Verhältnis von BND-Gesetzanordnungen zu G10-Anordnungen zu regulären TKÜV-Anordnungen steht. Weil das passiert natürlich alles im Prinzip erstmal über die gleiche Ausleitung und die Bewertung erfolgt erst hinterher in den Systemen der Dienste. Die bauen jetzt nicht auf einmal das für die gleiche Backbone-Leitung 3-mal auf oder sowas ähnliches, sondern das ist etwas, was überhaupt nicht geregelt ist durch das Gesetz. Wie wird damit umgegangen? Also technisch bleibt auch festzustellen, dass die beschriebene Vorgehensweise eine bisher aus unserer Sicht nicht dagewesene Kombination von strategischer Überwachung, ähnlich wie für aus der 5G10, mit einer zielgerichteten auf einzelne Personen anwendbaren Überwachung ist, ohne dass es dafür irgendeine Kontrolle gibt. Das Verfahren wird aus unserer Sicht in einer Art Zuständigkeitswirrwarr zwischen den Anordnungen aus G10, regulärer TKÜV und eben jetzt den Anordnungen dieser neuen unabhängigen Kommission untergehen, weil ich habe eben nur einen Take. Der Take wird mit Sicherheit nicht abgeschaltet werden, weil eine Anordnung trifft ja immer. Es gibt auch heute schon den Fall, dass Sie mehrere Anordnungen haben für genau die gleiche Ausleitung. Und wenn dann eine davon wegfällt, warum auch immer, dann ändert sich an der Ausleitung überhaupt nichts. Es werden immer noch genau die gleichen Daten dem Dienst zugeleitet. Es liegt also immer da drin in dem Gottvertrauen, dass der Dienst mit diesen Daten genau das macht, was er machen soll. Und da ist ja der Bericht jetzt auch von der Datenschützerin, glaube ich, sehr ein. Ja, okay, gut. Also zusammenfassend, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich die Gesetzeslagen vergleiche, würde sich die NSA, glaube ich, freuen, wenn sie so eine Gesetzesgrundlage hätte. Danke. Ist so. Die Überprüfungen, die dort nötig sind und ganz besonders für die inneramerikanischen Verkehre haben wesentlich höhere Auflagen als das, was hier nach diesem Gesetz passieren würde. Ja, okay.
Ganz vielen Dank. Auch hier direkte Verständnisfragen, beziehungsweise nachdem wir ja jetzt das letzte Statement gehört haben, können wir damit auch öffnen zur Diskussion, beziehungsweise eher vielleicht Fragen an die Experten, bevor wir dann in eine allgemeine Diskussion einsteigen.
Ja, das war sehr interessant, aber es war vor allen Dingen sehr technisch. Ja. Und das heißt ja eigentlich Quo Vadis BND. Der BND ist ja nicht nur die Technik, obwohl das sicher das größte Problem ist heutzutage seit Snowden. Aber die Frage ist ja auch, dieses ganze System, wenn man sich das anguckt hier in der Schwarzkopfstraße, kriegt man schon ein bisschen Angst. Ne? Und was machen die eigentlich? Die meisten Bürger wissen das ja überhaupt nicht. Ne? Was machen die den ganzen Tag? Hochbezahlte Beamte? Ich meine, das kommt hier alles gar nicht so. Es wird nur über die Technik gesprochen. Das ist alles schon irgendwo ein bisschen bekannt, was hier gesagt wurde. Aber das Eigentliche, dass sowas existiert, dass die überhaupt nicht Rechenschaft, nicht kontrollierbar sind, das ist ein altes Problem. Ich komme aus der Friedensbewegung und das Problem ist ja bis heute nicht gelöst. Und was mich besonders, was hier ja auch angeklungen ist, jetzt ist ja im Nahen Osten Kriegsschauplatz und natürlich, es ist ja an Auslandsnachrichten, es ging hier immer um Menschenrechte, viel für Deutsche, aber Wie agieren die in diesen Ländern? Ja? Ich meine, was machen die da? Dass die mit den Amerikanern und anderen zusammenarbeiten, wissen wir doch. Und ich meine, das sind doch alles Fragen, die sind noch eigentlich viel weitreichender. Und das kommt mir hier alles zu kurz, ehrlich gesagt. Denn gerade jetzt in diesen Krisensituationen, da sind die doch unheimlich aktiv. Machen wir uns doch nichts vor, die haben da ihre Botschaften, ihre Sitze da, ihre Leute. Die werben Spione an, die werben Agenten an. Ich meine, das ist doch nicht nur Telekommunikation. Ne? Und ist es so, dass der BND uns auch alle überwachen kann? Habe ich das richtig verstanden? Ist es ein Auslandsnachrichtendienst, der auch uns Deutsche hier überwachen kann, auch wenn wir nicht ins Ausland wie ist das? Habe ich das richtig verstanden? Das ist noch eine Nachfrage. Gut, danke schön.
Gibt es weitere Nachfragen oder wollen wir erst mal sammeln oder sieht sich schon jemand in der Lage, darauf zu antworten? Der spannende Teil ist sozusagen den mittleren Bereich, den Sie gefragt haben. Die Leute, die den wissen, dürfen ihn nicht beantworten.
Vielleicht ganz kurz zu ihrem letzten Punkt, können die uns alle überwachen? Also ich denke, das ist die klare Konsequenz aus dem, was Klaus Landefeld gesagt hat, dass also diese Regelung, wenn sie denn tatsächlich so käme, dazu führt, dass quasi der gesamte Internetverkehr in Deutschland, aber auch im Ausland zunächst mal für den BND zur Überwachung zur Verfügung stünde. Sie müssen dann filtern mit den von Klaus Landefeld beschriebenen Defiziten, aber zunächst mal können sie jedes Byte, das auf der Welt irgendwo durchgeleitet oder durch die Gegend gefunkt wird, mitschneiden, sofern sie das technisch auf die Reihe kriegen. Das kann man, glaube ich, so sagen, denn soweit das Budget das hergibt. Und ob man das tatsächlich will, ja, ob wir wollen, dass eine deutsche Behörde das zunächst mal kann und man dann eben nur, wie Sie richtig sagen, angesichts der Kontrolldefizite darauf hoffen kann, dass sie sich bei der Verarbeitung dieser Daten dann an Recht und Gesetz halten, das muss man sich genau überlegen. Also insbesondere auch, ob das ist natürlich jetzt eine politische Frage vor allem, nicht? Aber sie lässt sich insofern rechtlich definieren, als man natürlich fragen könnte, sind denn eigentlich, sagen wir mal, die Vorteile, die diese aus meiner persönlichen Sicht monströsen Überwachungsmöglichkeiten rechtfertigen könnten. Sind diese Vorteile denn wirklich so gravierend? Was ist denn jetzt quasi wirklich die Erfolgsbilanz der Internetmassenüberwachung, ja, der ungefilterten, ungerichteten Überwachung im Vergleich zu gezielten Überwachung? Also ich persönlich, wie gesagt, arbeite im Strafrecht. Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass man bestimmte Telefonüberwachung zum Beispiel braucht, gegen mögliche Straftäter zum Beispiel. Aber dann eben möglichst kontrolliert und präzise und so, dass man, wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt und auch nicht in irgendeinen konkreten Verdacht gerät, dann eben auch sicher sein kann, leidlich sicher, so wie Sie zu Recht sagen, dass man dann auch nicht überwacht wird. Also das ist, glaube ich, die Kardinalfrage, die dieser Gesetzentwurf aufwirft. Wollen wir überhaupt diese nicht auf bestimmte Verdachtsmomente gestützte Pauschalüberwachung des gesamten Datenverkehrs? Wollen wir das eigentlich?
Ja. Danke für die vielen Beiträge. Ich hätte noch eine kurze Anmerkung und da sozusagen kommen wir auch wieder zur Massenüberwachung und wollen wir das. Es wird viel über die sozusagen Stärkung der parlamentarischen Kontrolle im Gesetzentwurf gesagt. Ob es eine Stärkung ist, sei mal dahingestellt. Was aber sozusagen jetzt auch in der Praxis der letzten Jahre sozusagen zum Thema Geheimdienstkontrolle herausgekommen ist, ist ja auch, dass es auch eine Möglichkeit wäre, die Rechte der Betroffenen zu stärken und damit die Kontrolle des Geheimdienstes zu stärken. Und was natürlich dann wieder sehr spannend wird, wenn man sich Techniken der Massenüberwachung anguckt, wer ist dann eigentlich sozusagen noch betroffen und wird sozusagen dann die einzelnen IPs zurück, ja, sozusagen identifiziert, wird dann die Maßnahme nicht noch verstärkt, wenn sozusagen die Personen ausrecherchiert werden und dann informiert werden über die über ihre Betroffenheit in einer geheimdienstlichen Überwachungsmaßnahme. Und da wäre vielleicht aber auch anzusetzen und zu sagen, okay, Massenüberwachung beziehungsweise gezielte Überwachung nur bei Benachrichtigung der Betroffenen oder aber, wenn die Betroffenen die Möglichkeit haben, selbst zu fragen und damit sozusagen die Maßnahmen zum Beispiel Auskunftsersuchen, die es ja auch derzeit schon gibt, anzuwenden und dann aber auch von den Diensten benachrichtigt werden zu müssen. Also sozusagen eine Push-Regelung, wo man sagt, der Betroffene kann sich mit gewissen IP-Blöcken und so weiter bei den Diensten melden und sagen, okay, sind die in den Verkehren sozusagen aufgetaucht und gespeichert worden in der weiteren Datenverarbeitung. Das größte Problem dabei ist natürlich derzeit, dass in den Gesetzen des BNDs, aber auch der anderen Geheimdienste, die aber jetzt nicht zur Debatte stehen, der Sachvortrag vorausgesetzt wird, der natürlich von der Massenüberwachung sozusagen ja, konterkariert wird. Sachvortrag bedeutet dabei, dass der Betroffene sagen muss, warum er glaubt, von Überwachungsmaßnahmen betroffen gewesen zu sein. Heißt sozusagen, er gibt an, er war in dem Zeitpunkt im Gebiet von ISIS oder hatte Kontakt zu irgendwelchen Botschaften im Ausland. Was natürlich schwierig ist, weil die meisten Betroffenen sozusagen relativ ausführlich darlegen müssten ihre Tätigkeiten, wenn dann die Kollegin von Amnesty ja, beschränken können, was sie alles gemacht haben, mit wem sie Kontakt hatten und so weiter und so fort. Und gleichzeitig nutzen diese Maßnahmen auch derzeit nur 800 Leute im Jahr circa. Ja, da wäre auch zu fragen, ob man da nicht fordert, dass im Gesetzentwurf dieses Recht der Betroffenen auf Auskunftsersuchen, aber dann auch in Konsequenz auf Akteneinsicht gestärkt wird und damit halt auch eine weitere Regel oder Kontrollmöglichkeit eingezogen wird, die dann auch natürlich mit der parlamentarischen Kontrolle verzahnt werden könnte.
Ich würde vielleicht gleich noch eine zweite Frage dran nehmen und dann die Beantwortung.
Ja, die Dame zu meiner Rechten hat ja nicht ganz zu Unrecht kritisiert, dass die Debatte und die Vorträge hier doch sehr technisch und juristisch waren. Und ich möchte doch eigentlich gleich auch das politisch Zentralproblem hier ansprechen, nämlich die Frage der Legitimation dieser neuen Kompetenzen. Und die Hauptlegitimation, wenn ich das richtig sehe, ist doch, wir brauchen die Dienste zum Schutz vor Terrorismus. Das ist heute komischerweise gar nicht zur Sprache gekommen. Und deswegen wäre meine Frage wirklich an die versammelten Sachverständigen hier, ist der Bundesnachrichtendienst und ist auch der Verfassungsschutz, bei dem haben wir eine ähnliche Entwicklung. Ja, trotz dieser fürchterlichen Pannen werden die Befugnisse des Verfassungsschutzes gegenwärtig ja weiter ausgebaut. Begründung ist, wir müssen uns vor dem Terrorismus schützen. Also meine Frage, sind diese Dienste wirklich ein sinnvolles und effektives Instrument zum Schutz vor Terrorismus?
Danke. Entgegen meiner geraden Ankündigung würde ich eine Frage noch dran nehmen, dann haben wir drei und dann in die Beantwortung gehen, weil die Meldung parallel kam.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich den Medien entnommen, dass die Firma Roland Berger unter anderem vom BND im Bereich technischer Aufklärung Geschäftsprozessoptimierung durchführen soll. Für mich stellt sich die Frage, wo ist das normativ geregelt? Wer stellt sicher, dass hier die Auswahl auch der parlamentarischen Kontrolle unterliegt? Und wer kontrolliert eigentlich exterritoriale nicht dem Behördenapparat zugehörige Unternehmensberater.
Danke. Das heißt, wir haben einmal das Auskunftsverlangen, einmal den Terrorismus und einmal Roland Berger. Jetzt schaue ich mal in die Runde. Sven Lüders hatte sich gemeldet.
Genau. Also ich kann einmal, würde ich ganz kurz was gern zum Auskunftsverlangen sagen. Also da stimme ich Ihnen natürlich völlig zu, dass das gestärkt werden sollte. Und ich würde auch sagen, Ulf Böhmer hatte das kurz angedeutet, dass das ja etwas schwierig sei, sozusagen bei Auslandsüberwachung mit der Postzustellung. Man darf aber im Gegenzug nicht übersehen, die Identifizierung der Betroffenen ist bei der Art der Überwachung leichter als bei der G10-Überwachung. Wir haben nämlich hier im BND-Gesetz nicht wie bei G10 dieses Verbot, dass Suchmerkmale, die gezielt auf Einzelpersonen gehen, ausgeschlossen werden. Sprich, wir können davon ausgehen, das werden eine Menge Suchmerkmale oder Suchbegriffe sein, die gezielt auf Zielpersonen gerichtet sind. Und da erübrigt sich dann das Problem, die ausfindig oder identifizieren zu können. Da wird ja nach Leuten gesucht, die man auf dem Kicker hat. Dann soll man die bitte schön auch im Anschluss informieren. Da haben wir natürlich das grundsätzliche Problem, und das findet sich hier parallel wieder wie in allen anderen Gesetzen, dass die Ausnahmetatbestände zur Zurückstellung der Informationen so weit gefasst sind, dass wir in der Praxis ja immer eine komplette Umkehrung des Verhältnisses haben. Also die Benachrichtigung, die im Gesetz immer als Regelfall vorgesehen ist, wird also wirklich zum Weihnachtsgeschenk, was nur ganz selten zuteil wird den Betroffenen, weil sich immer Gründe finden lassen, dass mit der Benachrichtigung also der Zweck der Maßnahme gefährdet wäre und Ähnliches. Zu der Frage, also sind wir hier jetzt zu technisch vorgegangen? Also gut, wir waren jetzt erstmal eingeladen, zu der Reform Stellung zu nehmen, die hier auf dem Tisch liegt. Ich bin gerne bereit, sozusagen grundsätzlich über den BND zu diskutieren und kann da eigentlich auch an das anknüpfen, was Ulf Böhmer ja ganz am Anfang mal erwähnt hat, die Aufgabenbestimmung des BND, zumindest im Gesetz ganz vorn drin, lautet natürlich erstmal quasi umgangssprachlich Google. Und man kann durchaus mal die Grundsatzfrage stellen, also was bringen denn die ganzen Überwachungsmaßnahmen zur Verbesserung von politischen Entscheidungen? Das wäre mal eine sehr interessante Untersuchung, glaube ich, wert, sich anzuschauen, also wo haben einzelne BND-Informationen wirklich die Qualität von politischen Entscheidungen verbessert. Meine Vermutung als Sozialwissenschaftler wäre, da kommt nicht sehr viel bei raus, weil es gibt inzwischen sehr ausgearbeitete Theorien darüber, mit wie viel Wissen sie wie gute Entscheidungen generieren können. Und da zeigt sich, dass optimale Entscheidungen oft mit nur weniger Wissen generiert werden als mit zu viel Wissen. Und ich meine, wir haben das ja schon mehrfach auch im Nachgang erlebt bei entsprechenden Untersuchungen, wenn bestimmte sicherheitspolitische Katastrophen eingetreten sind und dann geschaut wurde, ja, was haben denn die Dienste da getan? Wie nah waren sie dran? Sie waren oft ziemlich nah dran. Sie haben es leider nicht geschafft, das Ganze zu analysieren, auszuwerten, vernünftig zu bewerten und dann Entscheidungen sozusagen zu unterstützen. Eine solche Untersuchung, also würde aus unserer Sicht einer Bürgerrechtsorganisation, wäre das total wünschenswert, würde natürlich voraussetzen, dass da mal ein Blick in die Archive gewährt wird, der bisher versperrt ist. Und ich denke auch im Sinne, wie Martin Kutscher das angesprochen hat, also eine klare Trennung auch in der öffentlichen Debatte mal. Welche Behörden sind denn hier wirklich für die Sicherheit zuständig, auch qua Gesetz? Und welche sind für politische Beratungsaufgaben zuständig, würde der Sicherheitsdebatte in Deutschland sehr gut tun.
Danke, bevor ich das Wort zur Beantwortung weitergebe, vielleicht bloß um ein Missverständnis auszuräumen. Alle unsere Referentinnen haben sich in vorbildlicher Art und Weise an die Themen gehalten, denn es ging genau um die BND-Gesetzreform und das bedingt nun leider etwas die technische Auseinandersetzung. Dafür bleibt es aber sozusagen Ihnen allen unbenommen, sozusagen jetzt auf Fragen tatsächlich, um weg von der technischen Ebene zu kommen, um das sozusagen mit Leben zu füllen, wozu ich dann nochmal herzlich einlade. Jetzt Lena Rohrbach.
Also zur Frage der Briefzustellung, der Benachrichtigung wurde ja jetzt schon was gesagt. Ich glaube, wir reden deswegen immer so viel über Kontrolle, weil es diese Schwierigkeiten vor allem in der Auslandsüberwachung gibt. Aber du hast natürlich recht damit, dass die Identifizierbarkeit da teilweise schon gegeben ist. Zur Frage der Effektivität. Mehrere hier hatten ja gesagt, eine wichtige Frage bei einer Überwachungsmaßnahme ist sie verhältnismäßig. Und wir stellen uns dann quasi die Frage, was gibt es zu gewinnen und was verlieren wir? Und als ich über die Chilling Effects und die Selbstzensur gesprochen habe, das war so ein Versuch zu zeigen, was man sozusagen als Gesellschaft verliert durch massenhafte Überwachung. Um nun festzustellen, ob was verhältnismäßig ist und was wir zu gewinnen haben durch solche Maßnahmen des Bundesnachrichtendienstes, muss man natürlich erstmal tatsächlich die Frage stellen, ist das überhaupt effektiv im Kampf gegen den Terrorismus? Da gibt es eine kleine Anzahl von Untersuchungen, die mal Massenüberwachung untersucht haben, eine von der New America Foundation. Hier hat sich der US-Aussage, die von verschiedensten Leuten in den USA immer wieder wiederholt wurde, NSA-Massenüberwachung hat 50 Terroranschläge weltweit verhindert, versucht diese Aussage mal zu untersuchen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie keinen Terroranschlag finden konnten, der verhindert wurde. Und dass sie bei mit Terror in Bezug stehenden Aktivitäten, die es dann bis zu einer tatsächlichen Verurteilung gebracht haben, dass nur in 1,8% der Fälle Massenüberwachung dazu geführt hat, dass da etwas aufgedeckt wurde und dann vor Gericht gestellt werden konnte. Und das waren dann auch keine verhinderten Terroranschläge, sondern sowas wie Geld überwiesen an eine terroristische Gruppe oder so. 1,8% finde ich relativ wenig. Es gibt noch eine vergleichende Untersuchung für die Vorratsdatenspeicherung, die ich auch als Massenüberwachung bezeichnen würde für Deutschland. Und da hat man auch geschaut, gab das jetzt eine signifikant höhere Aufklärungsquote? Ergebnis: Nein, eher nicht. Nicht mal für sowas wie den bekannten Enkeltrick, wo man also anruft und so tut, als wäre man Enkelin oder Enkel und bräuchte dringend Geld, wo man ja wirklich denken würde, da müsste die Aufklärung mit Überwachung, mit Massenüberwachung, mit Vorratsdatenspeicherung wirklich besser sein, weil man ja gucken kann, wer hat da angerufen und behauptet, man sei Enkel oder Enkelin. Also um die Effektivität angesichts der Studien, die es gibt, scheint es nicht so gut bestellt zu sein. Man muss natürlich auch sagen, diesen Paradigmenwechsel hin zu Massenüberwachung in den Geheimdiensten, den gab es ja im Wesentlichen mit 9/11. Der ist noch nicht so alt. Und Nachrichtendienste verteidigen sich dann natürlich auch damit, dass sie sagen, wir werden effektiver werden. Und wir werden lernen, all diese Datenmengen noch besser zu handeln und auszuwerten. Im Moment ist es so, dass wir halt im Gegenteil wissen, sowas wie die Attentäter von Paris zum Beispiel, die waren den Diensten vorher schon bekannt und offenbar hatte man nicht die Kapazitäten, da wirklich gründlich drauf zu schauen. Das schreit eher dazu zu sagen, wenn man Verdacht hat, da die Kapazitäten und die Personen und die Finanzen bündeln, statt auf Massenüberwachung zu gehen. Wie das sich technisch noch, und jetzt reden wir doch wieder über Technik, verbessern wird, wenn die Computer größer werden und die Algorithmen besser werden, werden wir sehen. Aber ich glaube, letztlich kommen wir um eine grundlegende Positionierung nicht drumherum. Nicht mit, nur mit Effektivitätsfragen.
Danke, es hatte sich noch André Hahn gemeldet.
Ja, ich wollte auf ein paar Fragen noch eingehen und zwei Ergänzungen noch machen, die auch schon eine Rolle gespielt haben in den vorhergehenden Ausführungen. Zunächst mal halte ich es für ganz wichtig, was Martin Kutscher gesagt hat, bezogen auf die Legitimation der Geheimdienste, diese Frage zu stellen. Die ist bei uns grundsätzlich natürlich immer relevant. Wir haben das auch programmatisch klar gesagt, dass wir die Geheimdienste überwinden wollen. Wir wissen natürlich aber, dass es dafür keine politischen Mehrheiten gegenwärtig gibt. Insofern beteiligen wir uns parlamentarisch natürlich auch an der Frage, wie kann Kontrolle verbessert werden, welche Beschränkungen kann man einbauen, welche Grauzonen kann man beseitigen und wie kann man in Gesetzen bestimmte Fragen so formulieren, dass es am Ende noch bei allen Schwierigkeiten noch irgendwie handhabbar ist. Ich will auf die Frage zu den Aufgaben des BND noch mal was sagen, ohne dass ich das jetzt sage, dass das alles so stattfindet, bloß weil Sie die Frage gestellt haben. Wir reden hier natürlich im Wesentlichen über die Frage strategische Fernmeldung oder überhaupt Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes. Das bedingt diese ganze technische Seite auch. Offiziell hat natürlich der BND eine ganze Reihe von Aufgaben. Natürlich soll er regelmäßig Lageberichte aus den Ländern über seine seine Residenzen bringen. Ja, da wo es jetzt hingeht, das ist ja die Grundsatzfrage, wenn alles auf die Frage Terrorismus, Bekämpfung oder Aufklärung gesetzt wird, bleibt natürlich anderes zurück. Und wenn man aber das meint, dann baut man natürlich vor allen Dingen die technischen Fähigkeiten auf und aus. Ich komme gleich nochmal dazu, was das im Kern bedeutet. Und gerade da wird ja gesagt, wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten. Die sieht dann aber zum Beispiel so aus, dass uns jemand einen Tipp gibt, dass da in Hannover beim Fußball-Länderspiel eine Bombe hochgeht, ein anderer Geheimdienst, dann wird das zweimal geprüft, dann kommt es von einem anderen, weiteren Geheimdienst noch und dann denkt man, jetzt ist es sicher, also wird das Fußballspiel abgesagt und man hat dann möglicherweise einen Anschlag verhindert, aus deren Sicht ist ja nichts passiert dort. Das geht aber natürlich nur, wenn alle abhören, ich mache das jetzt mal etwas sehr lax, dann wird man schon irgendwo was finden. Das ist natürlich aus unserer Sicht eine absurde Vorstellung, auch nicht vertretbar. Weder rechtlich haltbar noch politisch und auch nicht, was Grundgesetze und anderes angeht. Deshalb ist ja unsere Forderung auch die Überwindung der Geheimdienste. Nur jetzt reden wir auch über die Verbesserung der Kontrolle. Das ist hier mehrfach angesprochen worden. Das Auftragsprofil ist vorhin genannt worden, der Bundesregierung für den BND. Auch das ist ja ein solcher Punkt. Ich sitze ja nun in diesem kleinen Gremium von 9 Leuten als einziger Vertreter der Linken, das die Geheimdienste eigentlich kontrollieren soll. Wir haben bis vor kurzem das Auftragsprofil der Bundesregierung für den BND überhaupt nicht gekannt. Wir kannten es nicht. Das heißt, wir sollten die Arbeit des BND bewerten, ob er seine Aufgaben erfüllt oder sie überschreitet oder wie auch immer, ohne dieses Auftragsprofil je gekannt zu haben. Es wurde als streng geheim eingestuft, uns vorenthalten. Das heißt, wir konnten überhaupt nicht beurteilen, was die dort machen sollen und was sie dann tatsächlich tun und das miteinander vergleichen. Das ist auch so ein Witz, den ich dann immer gerne erzähle, obwohl es ja eigentlich wirklich traurig ist. Wir haben das Auftragsprofil jetzt zur Kenntnis bekommen. Wir haben es aber zur Kenntnis bekommen, weil es einen CIA-Spion im BND gegeben hat, der das geklaut hatte. Das streng geheime Auftragsprofil. Und als wir dann die Akten des Generalbundesanwalts uns ansehen durften, weil wir ja wissen wollten, wie wichtig denn nun diese Informationen waren, die der CIA-Agent dort geklaut hat, haben wir dann plötzlich also das Auftragsprofil gefunden. Seitdem wissen wir also, was da drin steht. Das zeigt aber die ganze Absurdität und auch die riesigen Schwächen, die es bei dieser Form von Kontrolle gibt, die gegenwärtig da ist. Wir dürfen nicht mit den Kollegen aus der G10-Kommission reden über irgendeinen dieser Fälle. Das ist im Übrigen einer der wenigen Punkte, die in diesem Gesetzentwurf drin ist, wo man sagen kann, jetzt steht wenigstens drin, dass es zu allgemeinen Fragen Konsultationen geben darf. Wir dürfen jetzt nicht miteinander reden. Wir können also überhaupt nicht Fälle, wo die G10-Kommission eine Anordnung gegeben hat, wo wir im Zweifel hinterher auch erfahren, was daraus gekommen ist, wenn man uns darüber informiert, ob die Anordnung korrekt war oder nicht korrekt war, ob man die G10-Kommission getäuscht hat oder nicht getäuscht hat bei der Antragstellung. Wir konnten uns nie austauschen. Und das ist auch ein Zustand, der nicht geht, genauso wenig wie die Verschleierung der Finanzen der Dienste. Auch dort, wir kriegen zwar einen Haushaltsplan, über den wir reden können, aber entschieden wird das später im sogenannten Vertrauensgremium, ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses, noch ein überflüssiges Gremium. Natürlich kann man doch offen sagen, wie viel bekommen die Dienste. Und das kann man im Haushaltsausschuss transparent diskutieren. In anderen Ländern ist das völlig üblich. Ich komme zum Beispiel aus Sachsen. Da steht, gibt es einen Haushaltsplan, gibt es eine Titelgruppe, Landesamt für Verfassungsschutz, da stehen die Stellenzahlen drin, da steht, wofür welches Geld ausgegeben wird. Warum kann das für den BND nicht stattfinden? Warum muss das alles im Geheimen laufen, alles irgendwie intransparent? Und da ist natürlich unser Ziel, wenigstens das zu erreichen, dass die Kontrolle im Rahmen des Möglichen etwas besser wird. Und weil wir eben gegenwärtig keine Abschaffung der Dienste durchkriegen können, haben wir auch einen eigenen Gesetzentwurf, der lag ja auch draußen, zur Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle vorgelegt. Da will ich jetzt auf die einzelnen Punkte nicht eingehen. Aber vorhin war gefordert worden, die technischen Kompetenzen auch zu verbessern bei der Kontrolle. Auch das halte ich für wichtig. Nur wir haben das versucht. Und wir wollen auch einen Mitarbeiterstab, wenn er denn kommt, der erweitert wird, der muss aus meiner Sicht ganz klar auch solche entsprechenden Personen enthalten, die in der Lage sind, das technisch auch zu durchschauen. Ich kann das nicht. Ich kann das schlicht nicht prüfen, ob das stimmt, was die uns dort sagen. Da brauchen wir Leute, die uns bei der Arbeit dort unterstützen. Allerdings ist dann auch die Vorstellung bei der Koalition zum Teil, das sollen denn Leute sein, die früher bei den Diensten gearbeitet haben. Na wunderbar. Die werden dann bestimmt ihre alten Kollegen in die Pfanne hauen, wenn sie etwas finden. Also ich glaube, das sind Probleme, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und natürlich wünsche ich mir auch Rechte, wie sie in anderen Ländern ist. Wir vergleichen natürlich auch, wir reden mit anderen. In Holland ist es beispielsweise so, oder in den Niederlanden, dass die Kontrolleure im dortigen Kontrollgremium freien Zugang zum Internet der Geheimdienste haben. Das heißt, ich kann mir laufende Vorgänge ansehen, kann bestimmte Gesprächsprotokolle, kann Aktenvermerke, egal zu welchen Vorgängen, mir selber auf meinen Computer holen und sie ansehen. Und das bedeutet natürlich dann aber auch, dass wenn einem auffällt, dass da eine Sache in die falsche Richtung geht und schief läuft, dass die Möglichkeit da ist für das Parlament zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Da ist uns etwas aufgefallen, wir wollen die Rechenschaft und so. Das geht im Moment alles gar nicht, das wird uns natürlich hier verwehrt. Das sind Dinge, die in ein Gesetz hinein müssten, was die Kontrollmöglichkeit dann etwas verbessern würde. Und da waren noch zwei konkrete Fragen, nämlich Unternehmensberatung, Roland Berger. Ja, das entscheiden nicht wir, das hat der BND als Behörde, hat natürlich gesagt, wer kennt sich da am besten aus und hat da mit Leuten geredet. Die werden, davon gehe ich aus, natürlich irgendwie sicherheitsüberprüft. Die sollen ja auch nicht den BND fachlich beraten, sondern da sollen die Hierarchien und die Strukturen, was also alles offenbar nicht geklappt hat, das wissen wir ja aus dem Untersuchungsausschuss verbessern, dass also dort irgendwelche Leute, irgendwelche Selektoren einstellen kann, die der Vorgesetzte nie gesehen hat, also angeblich, die das Kanzleramt nie gesehen hat und die dann über Jahre laufen und niemand weiß, was eigentlich mit den Ergebnissen passiert. Das ist ja im Kern zusammengefasst, das, was da gelaufen ist. Und deshalb muss natürlich dort irgendwas passieren. Ich halte das mit der Unternehmensberatung alles für Quatsch und Unfug, aber andere darf nicht reingucken, die können dort in alle Strukturen gehen. Das ist schon sehr eigenartig. Das, was den Parlamentariern verwehrt wird, darf dann Roland Berger machen. Aber das ist jedenfalls über diesen Weg entschieden worden. Und dann war noch ein Vorschlag, die Stärkung der Betroffenenrechte. Das ist grundsätzlich, denke ich, auch durchaus sinnvoll, was Auskunftsersuchen angeht. Ich weiß aber natürlich auch, wie das dann praktisch aussieht. Dann wird der BND oder andere Dienste sagen, na, und wenn wir diese Auskunftsersuchen jetzt, dann, wenn wir da tausende Leute hier, müssen wir natürlich weiteres Personal haben, das diese Auskünfte erteilt. Wir müssen also noch mehr Geld haben und noch mehr Personal. Und das Zweite, es ist natürlich auch praktisch relativ schwierig. Es ist vorhin gesagt worden, selbst bei 99,9 oder bei 95% sind es noch Millionen, um die es da geht, die rechtswidrig abgefangen werden und die dann informiert werden müssten. Und auch beim Mailverkehr, also ich darf ja jetzt nicht über Details reden, weil das ist ja wieder dann verboten, mache ich mich strafbar. Aber man kann natürlich, wenn man weil vorhin gesagt worden ist, da kennt man konkrete Personen. Man kann natürlich eine Person eingeben, nehme ich mal andrehahn@bundestag.de und der wird entsprechend gesucht. Offiziell darf der BND ja keine deutschen Staatsbürger, wenn er keine G10-Genehmigung hat oder so, überwachen. dass es trotzdem passiert, ist eine andere Frage. Aber man kann natürlich auch als Suchbegriff eingeben, @bundestag.de, ohne Namen. Und dann haben wir hier im Bundestag, weiß ich nicht, wie viel tausend Mitarbeiter, die diese Änderung haben und alle Abgeordneten. Und die werden natürlich dann alle erfasst. Alle Mails, die unter dieser Adresse kommen, wenn der Suchbegriff dort eingestellt ist. Und das bedeutet natürlich dann die Schwierigkeit, wer wird dann informiert, durch wen und was, weil bei dieser Änderung ja überhaupt nicht klar ist, wer in diesen Wochen überhaupt Mails geschickt hat oder wie das alles gelaufen ist. Das ist natürlich auch praktisch eine schwierige Kiste, aber es würde die Arbeit natürlich erschweren und Sand ins Getriebe streuen. Schon deshalb würde ich das natürlich ein Stück weit auch unterstützen.
Danke, Klaus Landefeld hat er sich noch gemeldet.
Tja, hat er auch zu mehreren Punkten hier was drin. Also warum das oft der Geheimhaltung unterliegt, verstehe ich teilweise auch nicht. Also von der Arbeitsweise her, wie so ein Aufgabenprofil oder sowas geheim ist. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich für den Verband rede und dass da schon seit 20 Jahren diese Geschichten mache. Und auch für verschiedene Carrier diese Geschichten machen. Ich kann zum Beispiel sagen, aus eigener Erfahrung, der überwiegende Teil hat mit Terrorismus gar nichts zu tun. Die meisten Anordnungen, die eingehen, haben nicht Terrorismus als Begründung. Ganz andere Sachen. Da sind Sachen drauf, wie, was weiß ich, Menschenhandel, Waffenhandel, sonst was, bla bla bla, alles Mögliche. Was auch ganz klar zu diesen Kriterien gehört, nach denen überhaupt so eine Anordnung erstellt werden darf. Die Liste, nach was da alles vorkommt und vorkommen darf, die ist ja abschließend. Die ist abschließend im G10-Gesetz drin und ist zwar neulich gerade wieder erweitert worden über so originelle Sachen wie Cybergefahren, ja, die dann irgendwie schon wieder offen sind in sich, weil man da alles Mögliche mitmachen kann, aber sie ist da abschließend drin. Und es kommt auch alles, nicht alles, aber die überwiegenden Sachen, die da drin stehen, kommen auch vor. Also es ist nicht alles Terrorismus. Terrorismus ist der neue Fad, der jetzt hier verwendet wird, sage ich mal, irgendwo dafür als Begründung, um neue Gesetze zu machen oder sowas ähnliches, weil das halt eingängig ist und sie damit irgendwie durchkriegen kann. In der praktischen Arbeit ist es aber auch nichts anderes als das, was die Polizeidienstbehörden machen, weil hier ist die Dame gerade draußen, aber die wurde ja kritisiert, dass es sich alles nur auf Telekommunikation bezieht. In der Praxis läuft es darauf heute hinaus. Die meiste Arbeit fängt damit an, dass man Telekommunikationsdaten erhebt. Erstmal guckt, mit wem hat denn der geredet? Was waren so das soziale Umfeld, das soziale Netz oder sonst was? Das ist für reguläre Polizeiarbeit, TKV, dasselbe wie für Geheimdienstarbeit. Natürlich ist diese Erfassung immer das, was zuerst kommt. Und deswegen steht es so weit vorne und auch so weit vorne natürlich in dieser Gesetzesreform irgendwo drin. Warum wir unseren parlamentarischen Kontrollgremien, überhaupt den Kontrollgremien, da nicht ein bisschen weitere Rechte geben, das finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ist in vielen Ländern jetzt auch schon nachgebessert worden. Ja, Niederlande war ein gutes Beispiel. Norwegen ist auch so ein Land, wo die im Prinzip völlig frei auf die Systeme zugreifen können. Nur so ist effektive Kontrolle möglich. Wenn ich als Kontrolleur irgendwie vor der Tür stehe und nicht rankomme oder so, dann funktioniert es natürlich nicht. Und wenn ich jetzt wie in unseren Entwürfen hier elementare Teile überhaupt keiner Kontrolle irgendwo unterwerfe, dann wird es dadurch auch nicht besser. Nur, dass ich dann hinterher eine abstrakte Liste von Suchbegriffen wieder einer Kontrolle unterwerfe, eine Liste von Suchbegriffen, die, das möchte ich auch mal ganz klar sagen, für einen technischen Laien, und dazu gehören, muss ich jetzt sagen, die Bundesrichter mit Sicherheit alle, die da jetzt irgendwie wieder sein sollen, die sind selbst für einen technischen Profi oft nicht prüfbar, diese Begriffe. Die können ganz abstrakt sein, das können regular expressions sein, das ist so eine Art, das zu transcriben, die treffen dann auf alles Mögliche zu. Und zumindest in den Systemen der NSA wie X-Keyscore und ähnliches können sie sogar Binärbegriffe, das heißt irgendwelche Binärausdrücke dafür verwenden, um in den Daten zu suchen. Da können sie vorher überhaupt nicht sagen, was das trifft oder welche Daten dann daraus selektiert werden können. Und das heißt, diese Sachen, diese Kontrolle darüber muss auf jeden Fall durch irgendein kompetentes technisches Team regelmäßig gemacht werden. Und da muss auf jeden Fall auch ein Zugriffsrecht sein. Ansonsten ist in der heutigen Welt eine effektive Kontrolle überhaupt nicht mehr möglich.
Danke. Weitere Fragen? Ansonsten hätte... Ja, okay, da hinten erstmal.
Entschuldigung, da gibt es eine einfache Antwort drauf. Das wurde nämlich im NSA-Untersuchungsausschuss schon besprochen, wo nämlich selbst die interne Datenschutzbeauftragte des BND gesagt hat, diese Datei ist unzulässig. Und das führte dann dazu, dass man die Genehmigung für diese Datei im Nachhinein eingeholt hat. Also man hat nicht, so wie das jedes Unternehmen machen müsste, das erstmal die Collection einstellen müssen und die Datei löschen und so weiter und so fort, sondern man hat das alles weiter betrieben und hat sich im Nachhinein die Genehmigung dafür besorgt. Das waren Aussagen aus dem Hausintern von der Datenschützung des BND im NSA-Untersuchungsausschuss. Von daher ist die Frage, glaube ich, ich weiß nicht, antwortet sich dadurch, glaube ich, selbst. Ja. Also
Frau Vosshoff kann eine Beanstandung aussprechen. Das ist eine freundliche Empfehlung, sagen wir mal. Das wird dann in dem Datenschutzbericht im jährlichen veröffentlicht. soll angeblich bei Abgeordneten mitunter für Unmut sorgen. Stoppen kann sie es nicht, anders als im privaten Bereich, die Datenschutzbeauftragten.
Also das Letzte ist völlig richtig. Das ist eine Warnung oder eine Aussage. Die Beanstandung ist das schärfste Mittel, was sie hat. Sie kann weder klagen, noch hat sie irgendeine Möglichkeit, etwas anzuhalten. Und die Bundesregierung nimmt ja dann Stellung zu diesem Bericht der Datenschutzbeauftragten und sagt dann eben einfach, die Folgerung 7, 5, 6 und 12 teilen wir nicht. Da geht die Datenschutzbeauftragte von falschen Voraussetzungen aus und deshalb machen wir das so weiter, wie wir das immer gemacht haben. Das heißt, das ist kein sehr starkes Mittel. Allerdings ist natürlich die Bundesdatenschutzbeauftragte durch die Öffentlichkeit, die sie hat und durch die Wahl vom Bundestag schon in der Lage, Sachen transparent zu machen. Selbst das war aber nicht gewollt. Der Bericht ist ja jetzt geleakt worden. Er war ja bislang geheim und durfte auch nicht von uns dann öffentlich kommentiert werden, was die Beanstandung und die Rechtsverstöße angeht. Sie sagt ja relativ klar, dass gegen das Grundgesetz verstoßen worden ist, gegen Datenschutzgesetz, BND-Gesetz und so weiter. Aber das ist eher eine appellarische Sache. Stoppen kann im Zweifel die G10-Kommission etwas, wenn sie also zum Beispiel, was sie jetzt mal gemacht hat in Form von Kräftemessen, eine bestimmte G10-Maßnahmen, die ausliefen, einfach nicht verlängert hat. Da haben sie jetzt mal ihre Möglichkeit genutzt und hat natürlich den BND geärgert. Wen die da betroffen hat oder wer betroffen war, weiß ich natürlich nicht. Ich kenne die einzelnen Anordnungen nicht. Wenn die das aber nicht genehmigen, dann ist zumindest in dem Bereich eigentlich die Situation, dass der BND die Überwachung dort nicht fortsetzen darf oder der Verfassungsschutz. Die haben das gemacht aus Selbstschutz, weil sie sich, Entschuldigung, verarscht vorkamen, dass man ihnen Anträge hingegeben hat, in denen das was anderes stand, als der BND eigentlich beabsichtigt hat und sie in dem Glauben auf die Vorlage, die sie bekommen haben, zugestimmt haben. Und die war einfach schlicht falsch. Und deshalb gibt es ja jetzt auch die Klage. Also die können etwas stoppen. Wir können natürlich als PKGR, wenn wir von Vorgängen erfahren, können wir natürlich sagen, wir teilen das nicht. Wir können auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, da muss ich aber immer eine Mehrheit beschließen. Das reicht nicht, wenn der Kollege Ströbel und ich das meinen, sondern ich brauche eine Zweidrittelmehrheit für jede öffentliche Stellungnahme. Und da haben wir natürlich die Situation, dass die regierungstragenden Koalitionen in der Regel da ihre eigene Regierung und auch den BND dann in Schutz nimmt. Und deshalb gibt es diese öffentlichen Stellungnahmen nicht sehr oft. Dass es sie allerdings in den letzten Monaten so häufig gegeben hat, zeigt natürlich auch, wie vieles im Argen lag. Dass denn selbst die Koalitionsfraktionen gesagt haben, jetzt reicht es uns und wir müssen dort entsprechend eingreifen. Wir können aber selber als PKGR keine Beschlüsse fassen, die einen Vorgang beim BND beenden oder stoppen oder aussetzen. Das können wir nicht.
Vielen Dank. Ich würde jetzt vielleicht noch eine letzte Fragerunde machen mit Blick auf die Uhr und habe schon drei Meldungen. Einmal André Meister, dann da hinten und da waren noch.
Erstmal eine kurze Ergänzung zu Herrn Landefeld. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat in dem Prüfbericht oder in dem Sachstandsbericht 7 Dateien ohne Dateianordnungen kritisiert. Und soweit ich das weiß, wurde im Laufe des Untersuchungsausschusses 1 oder vielleicht 2 Dateianordnungen beantragt und abgeschlossen, aber bei weitem noch nicht von allen. Sie ist nämlich da auch anzuhören und hat da auch bisher auch mitzureden. Und soweit ich weiß, das war Stand März, gab es für die großen Datenbanken Veras und Exquisco immer noch keine Dateianordnung, weil sie daran grundlegende Kritik hat. Aber um das als Frage zu formulieren, wie sieht das denn im neuen BND-Gesetzentwurf aus, vielleicht an irgendjemand von dem Panel? Ich habe gerade nochmal drüber geguckt, da steht auch was von Dateianordnungen mit gemeinsam genutzten Dateien, mit ANDs. Aber da waren wieder ziemlich viele Querverweise auf andere Gesetze. Muss sie dann gehört haben und kann sie dann auch ein Veto einlegen? Oder bestimmt das dann einfach das Kanzleramt, was im Zweifel zu einer wenig überraschenden Antwort kommen wird?
Ich habe jetzt gerade dann die kurze Antwort darauf.
Also ich glaube, der Verweis auf diese Dateianordnung für die Zusammenarbeit mit den ausländischen Nachrichtendiensten ist Augenwischerei, weil jetzt hat man beim Verfassungsschutz ja praktisch bei der Beteiligung an der Datei im Rahmen der Counterterrorism Group hat man ja gesehen, dass sie sozusagen die Ausweichvariante nehmen, wo es gar keine Dateianordnung braucht. Also insofern, glaube ich, braucht man sich über die länglichen Vorschriften ein wenig Gedanken zu machen.
Gut, dann die nächste Frage war genau dahinter. Da war noch eine Frage.
Ja, Eberhard Schulz, Menschenrechtsanwalt. Ich wollte nochmal die Frage der Kontrolle im Sinne von Martin Kutscher um einen Punkt erweitern. Müssen wir nicht weitergehen und fragen, ob nicht die Geheimdienste, also ich kann das am Verfassungsschutz festmachen, da habe ich eine ganze Reihe Fälle, sogar wesentlich dazu beitragen, dass das Feindbild und der Terrorismus vorangetrieben werden. Oder anders ausgedrückt, wir haben ja Fälle, Braunschweig wurde angesprochen, es gibt einen ähnlichen Fall in Bremen, wo tagelang aufgrund einer dubiosen Geheimdienstauskunft die Stadt unter polizeilichen Ausnahmezustand gestellt wurde. Zum Glück hat das Gericht das stoppen können, haben wir erreicht. Aber die ganze Debatte anschließend war, wir müssen noch besser, obwohl nichts dran war, von A bis Z nichts, das wurde vom Landgericht für rechtswürdig gestellt, es gibt andere Beispiele, nichts dran war. Ja, wir müssen die noch besser vernetzen, wir müssen BND ausbauen und dann werden wir vielleicht was finden. Oder die Frage stellt sich doch, ob nicht in der Gesetzesbegründung, ich kann das für den BND nicht sagen, entweder in der Gesetzesbegründung und in der öffentlichen Debatte die Notwendigkeit Salafismus, Islamismus, potenzieller Dschihadismus und so weiter in einer Weise hochgespielt wird, um das Ganze zu rechtfertigen. Das wäre so konkret meine Frage. Ein Beispiel nur aus Frankreich. Da ist gerade jemand, ein Jugendlicher, zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt weil er eine dschihadistische Website aufgesucht hat. Kein Rechtsgut verletzt, kein nichts Strafbares oder sonst irgendwas. Nur dafür. Und das wird natürlich dort in der Debatte Ausnahmezustand und was da alles gemacht werden muss, sowas wird natürlich in den Vordergrund gestellt.
Ja, vielen Dank. Dann war da noch eine Frage.
Arbeiten Verfassungsschutz und BND jetzt zusammen in der Zukunft? Ist das möglich? Welche Rolle könnte die AfD spielen, wenn die jetzt wahrscheinlich reinkommt? Und was für mich als Fazit bleibt, ich denke, dass die Kontrollmöglichkeiten nicht so sind, es ist eigentlich ganz klar hier rausgekommen, wie es nötig wäre und dass das Ganze nur politisch lösbar ist. Ja? Und genau da liegt der Hase ja im Argen. Ne? Also ich meine, die Linke wird es kaum schaffen. Muss man jetzt deprimiert hier rausgehen oder wie darf ich das jetzt einschätzen?
Dass wir alle nicht mit Tränen in den Augen rausgehen, da hoffe ich dann auf das Schlusswort. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal die Fragerunde oder die Antwortrunde eröffnen. Wer möchte? Und war da noch eine Frage? Habe ich was übersehen? Nein.
Möchte niemand? Doch. Vielleicht zu diesem letzten Punkt mit der Zusammenarbeit. Mal so eine etwas grundsätzlichere Antwort. Also ursprünglich hatten wir ja mal eine relativ klare Funktionsbeschreibung, was Auslandsgeheimdienste tun dürfen, also der BND, was die Inlandsgeheimdienste tun dürfen und was dann Polizei und Staatsanwaltschaften mit ihren eigenen Methoden durften. Und diese relativ klare Funktionszuschreibung, die spielte sich darin, dass sie auch völlig andere Befugnisse hatten, was die Datenerhebung anging. Also bei Geheimdiensten war man da immer schon etwas großzügiger als bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei, wenn man aber im Gegenzug gesagt hat, naja, so ein Geheimdienst, der nimmt einen ja auch nicht fest. So ein Geheimdienst kann einen ja dann letztlich auch nicht verurteilen. Ne? Das war so jetzt mal ganz grob formuliert die Theorie, die dahinter stand. Und diese scharfe Trennung löst sich aber immer mehr auf. Also wenn man sich mal den Katalog anguckt, aus welchen Gründen so der BND inzwischen strategische Telekommunikationsüberwachung durchführen darf. Also nicht das, was wir hier heute besprochen haben, sondern Deutschland, Ausland. Dann natürlich so klassische Sachen, ja, bewaffneter Angriff auf die BRD, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. Aber da ist jetzt inzwischen in Absatz 1 Nummer 8 im Paragraph 5 des Artikel 10 Gesetzes auch die Rede von Schadprogrammen, also Cybercrime, ja, oder vergleichbaren schädlich wirkenden informationstechnischen Mitteln. Mit anderen Worten, die ganz normale Cybercrime-Bekämpfung, die klassischerweise eine Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft ist, weil das ja Straftaten sind, ist jetzt mit einem Mal eine Aufgabe auch des BND geworden. Und das ist nur ein Beispiel, wie so die klare Aufgabenzuschreibung immer mehr verloren geht. Ähnliches gilt für die Verfassungsschutzbehörden, die jetzt auch im Cybercrime entdeckt haben. Das sagt Herr Maaßen, also der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, sogar ganz offen in öffentlichen Veranstaltungen, dass sie total stolz sind auf die Idee, ja, dass sie nach dem jedenfalls zeitweiligen Ende des Ost-West-Konflikts auf diese Idee gekommen sind mit Cybercrime, damit ihre Behörde ein weiteres Aufgabenfeld. Das sagt er öffentlich, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern es ist quasi eine Erfindung des Bundesamts für Verfassungsschutz, um sich so ein bisschen abzuschotten gegen die Sinnfrage. Und das kann man, glaube ich, auf breiter Front beobachten, wie also die Dienste immer weiter in dem Bereich der ganz klassischen Gefahrenabwehr und der ganz klassischen strafrechtlichen Ermittlungsarbeit gleichsam rein ermächtigt werden. Und das zieht dann natürlich wiederum Stellen nach sich, wo dann Informationen ausgetauscht werden. Eben weil ja das Bundesamt für Verfassungsschutz nach wie vor erstmal niemanden festnimmt, muss diese ganze Information dann ja irgendwie zu einer Polizeibehörde, die eine Festnahme durchführen kann. Und dafür werden dann eben zum Beispiel Stellen gebildet wie das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, wo dann eben Vertreter verschiedener Behörden an einem Tisch sitzen und diese theoretische Informationstrennung, ja, Stichwort Trennungsgebot, dann aufgehoben wird, indem dann die Leute eben doch zusammenarbeiten. Und wie gesagt, es gibt dann eben auch schon partiell die Möglichkeit, gemeinsame Dateien einzurichten, wo die Trennung dann natürlich noch weiter aufgehoben wird, als wenn nur Vertreter von verschiedenen Stellen Informationen austauschen. Also wir erleben hier, denke ich, gerade eine totale Erosion dieser ehemals relativ klar getrennten Bereiche, ohne dass aber natürlich dann Befugnisse zum Beispiel bei Verfassungsschutzbehörden zurückgeschnitten würden. Man könnte ja sagen, wenn jetzt Informationen von denen leichter an die Polizei kommen können zum Beispiel, dann müssen wir auch genauer hingucken, welche Informationen darf so einen Verfassungsschutz eigentlich erheben. Aber das passiert selbstverständlich nicht. Das heißt also, Aufweichung des Trennungsgebots korrespondiert keine Korrektur der Befugnisse bei den Geheimdiensten. Und also unterm Strich erleben wir da einfach nur eine Erweiterung von Befugnissen auf breiter Front und auch viele Doppelzuständigkeiten. Ne? Was natürlich dazu führt, es wurde eben gerade schon angesprochen, wenn es mal knallt, wenn also irgendwo ein Anschlag passiert, dann waren irgendwie so viele Stellen zuständig, dass auf gar keinen Fall eine klare Schuldzuweisung möglich ist. Ne? Dann also Terroranschlag in Deutschland, mindestens ist zuständig Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt, die Landespolizei, die Landesstaatsanwaltschaft zunächst mal jedenfalls und natürlich der BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also sie haben auf jeden Fall irgendwie eine ganze Vielzahl von Behörden, die immer zuständig sind, wenn irgendwas schief geht und keiner hat dann natürlich den entscheidenden Fehler gemacht. Also aus der Perspektive wieder der demokratischen Steuerung ist das sicherlich nicht optimal.
Vielen Dank. Ich würde Klaus Landefeld noch für eine kurze Antwort das Wort geben und würde dann gerne in die Schlussrunde mit unseren Referenten einsteigen und dann sozusagen André Hahn das Schlusswort erteilen, weil ich gerade erfahren habe, dass einige noch zu einer Anschlussveranstaltung möchten und wir dann sozusagen nach Möglichkeit pünktlich Schluss machen wollen.
Also ich muss jetzt nur zwei Sätze dazu, weil das jetzt vom Ulf so eindeutig klang. Also das ist natürlich der Internationalisierung dieses ganzen Problems, gerade bei Cybergefahren und Telekommunikation und diesen ganzen Sachen auch geschuldet. Also wir sind hier in einem Bereich, wo tatsächlich, also die Polizeidienstbehörden und die Einzel- und selbst der Verfassungsschutz zum Beispiel dann im Ausland nicht mehr weiterkommt und so weiter. Also diese Sachen sind, das muss auch irgendwo in gewissen Teilen zusammengeführt werden. Was mir eigentlich immer fehlt in dieser ganzen Diskussion, und das gilt auch hier für diese ganze Überwachung für BND und sonst was und alles, ist, dass nicht offen darüber diskutiert wird, was man eigentlich bräuchte oder wo es eigentlich hingehen müsste, um überhaupt noch effektiv sein zu können in dieser neuen Welt. Diese Diskussion wird nicht geführt, da sind wir wieder bei diesem Geheim-Geheim-Geheim-Thema. Ja? Weil man muss auch mal sagen, so wie sie bisher gearbeitet haben, können sie nicht mehr weiterarbeiten. Es muss sich ändern, es muss in gewissen Teilen auch erweitert werden. Auch Suchlisten, die ändern sich eigentlich alle paar Stunden, es ist völliger Schwachsinn, in irgendwelchen Anordnungen fest Suchbegriffe drin zu haben oder sowas. Ähnlich so funktioniert es nicht mehr in einer Welt, wo sich das laufend verändert, wo alle vier Stunden oder was eine neue Liste erscheint, weil die Gefahren anders geworden sind, ich am anderen Ecke der Welt irgendwas Neues gefunden habe. Aber dieser Diskussion stellen sich die Dienste nicht, stellen sich auch BKA und Co. nicht. Und solange wir diese Diskussion nicht führen können, wird man da immer rumeiern und eigentlich nicht zu einer klaren Lösung kommen.
Vielen Dank. Dann würde ich einfach unseren Referenten nochmal für ein ganz kurzes Schlusswort, für eine Frage sozusagen mit der Bitte um kurze Antwort, würde dann bei Klaus Landefeld anfangen, uns noch einmal nach links durcharbeiten. Das hat den Vorteil, dass dann sozusagen wir direkt bei André Hahn landen, der dann das Wort für das Schlusswort hat. Und die Frage wäre sozusagen, jetzt haben wir ja viel gesagt, was umgesetzt wird, was der Plan ist und so weiter und so fort. Stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten hier so die parlamentarische Mehrheit, machen mal kurz, wünsch dir was. Was wären sozusagen die drei wirklich wesentlichen Punkte, die bei einer Reform eines möglichen BND-Gesetzes umgesetzt werden müssen? Bitte schlagwortartig mit den drei wichtigsten Punkten.
Oh, die drei. Also auf jeden Fall eine stärkere Kontrolle darüber, die auch eine Gruppe hat, die das tatsächlich beurteilen kann, was da noch passiert, weil das ist momentan nicht gegeben. Und dass auch tatsächlich die vorgesehenen Mechanismen, die hinten dran sind, wie zum Beispiel Information, das wird faktisch nie gemacht, dass sowas dann tatsächlich kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es tatsächlich auch durchgeführt wird.
Genau, obwohl ich hier ja für die Kontrolle eingeladen war, Wenn Sie mir die Wunschfrage stellen, würde ich in der Tat dafür plädieren, dass man die Instrumente und Methoden des BND in Bezug auf sein Aufgabenprofil mal ganz grundsätzlich auf den Prüfstand stellt und fragt, welche Informationen brauchen wir eigentlich, um sinnvolle politische Entscheidungen zu treffen und eine klare Aufgabentrennung zwischen den Behörden einzuziehen und die Sicherheitsaufgaben da zu belassen, wo sie hingehören, nach meiner Auffassung, nämlich bei Polizei und Staatsanwaltschaft, und zu schauen, ob politische Entscheidungen nicht viel besser auch mit offenen Quellen zu fällen sind.
Also erstens würde ich damit anfangen, anzuerkennen, dass Artikel 10 nicht nur ein deutsches Grundrecht ist. Und die Frage war, wie würde man das BND-Gesetz optimal reformieren? Aber dann könnte man es natürlich auch im G10-Gesetz regeln, wo es dann hingehören könnte. Die Anlässe für Überwachung zu präzisieren. Ich hatte ja in meinem Input schon gesagt, also so wie das in dem Paragraphen 6 Absatz 1 im Moment ist, auf gar keinen Fall. Und wieder zurückzukehren zu verdachtsabhängiger Überwachung. Und die Menschenrechtsklauseln und die Vorabeinschätzung nach Menschenrechtsgesichtspunkten für jede Zusammenarbeit und Datenweitergabe und gemeinsame Dateien würde ich mir sehr wünschen.
Ja, ich denke auch, im Prinzip würde am Anfang stehen dieses Eingeständnis, dass man es mit dem Eingriff ins Fernmeldegeheimnis zu tun hat. Und dann würde ich denken, müsste man wirklich mal die Kontrollarchitektur, also, und da reden wir nicht nur über die G10-Kommission, sondern auch über das Zusammenspiel zwischen Landes- und Bundesaufsichtsgremien, zwischen Datenschutzbeauftragter und G10-Kommission und parlamentarischen Kontrollgremien, um das wirklich mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Herr Becker, Verfassungsrechtler hat es mal so schön formuliert, dass das Nachrichtendienstrecht in Deutschland in erbärmlichem Zustand ist und dass da einfach mal wirklich man sich grundsätzlich Gedanken darüber machen müsste, wie man eigentlich diese Kontrolle, aber natürlich auch die Befugnisse nochmal neu denkt.
Ich hätte jenseits all dieser sehr guten Vorschläge, die wir schon gehört haben, einen ganz konservativen oder einen ganz konservativen Wunsch. Ich würde mir nämlich wünschen, dass auch die Geheimdienste sich einfach an Recht und Gesetz halten. Das wäre schon mal ein großer Schritt nach vorn, denke ich.
Ja gut, den Wünschen kann ich mir natürlich anschließen, aber ich wünsche mir vor allen Dingen auch Regelungen, die eine anlasslose, massenhafte Überwachung ausschließen. Das ist ja gegenwärtig jetzt überhaupt nicht der Fall und das muss aus meiner Sicht geklärt werden. Die Frage Überwachung von Journalisten und Informanten ist ein weiterer Punkt, der ganz klar untersagt werden muss. Und natürlich wünsche ich mir auch, weil ich ja weiß, was geht und was nicht geht, eine Erweiterung der Kontrollbefugnisse in deutlicher Form. Aber da haben wir ein paar Vorschläge auch gemacht. Soll ich denn gleich übergehen zu den abschließenden Bemerkungen? Der Titel steht ja dort noch da, Quo Vadis BND. Wir wussten natürlich auch vor der Veranstaltung, dass wir nicht die Illusion haben können, dass wir am Ende der Veranstaltung wissen, wo der Weg des BND uns hinführt und was alles sich in den nächsten Monaten dort noch ereignen wird, also welchen Weg der BND in Zukunft gehen wird. Wir werden das letztlich als Oppositionsfraktion auch nicht entscheiden können. Auf der einen Seite sage ich leider, manchmal sage ich auch zum Glück, weil das, was da zum Teil in den letzten Monaten gelaufen ist, auch im Untersuchungsausschuss, ist wirklich, hat auf einen Zustand offenbart, insbesondere beim BND, der eigentlich, selbst wenn man wohlwollend rangeht, kaum noch reparabel erscheint. Ich will aber jetzt auch nicht versuchen, nochmal eine Zusammenfassung der Redebeiträge hier zu halten oder auch der Diskussion. Aber mir scheint doch deutlich geworden zu sein, nach allem, was wir jetzt hier auch gehört haben und auch bei den Fragen ist das mit rausgekommen, dass der Weg des BND seit längerem nicht nur in eine falsche, sondern sogar gefährliche Richtung geht, wenn nicht klare Stoppzeichen gesetzt werden. Denn ein Geheimdienst, der, wie sich am Untersuchungsausschuss herausgestellt hat, Martina Renner hat das am Anfang gesagt, seit vielen Jahren in etlichen Bereichen gegen geltendes Recht verstößt, gegen Gesetze verstößt, nicht nur im Datenschutzbereich, der in zahlreichen Fällen grundgesetzwidrig agiert, Menschenrechte verletzt und sich dann dadurch irgendwie mehr und mehr zu einem Staat im Staate entwickelt hat, der stellt auf Dauer seine eigene Existenzberechtigung in Frage. Und der Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten ist ja heute schon mehrfach angesprochen worden. Ich weiß nicht, ob es schon einmal in derartiger Ballung Beanstandung gegen die Bundesregierung gegeben hat, in der mit den gravierenden Vorwürfen weder bei den Geheimdiensten noch in irgendeinem anderen Politikfeld. Und trotzdem scheint die Devise zu sein, Augen zu und durch. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Aber unsere Kräfte sind auch nur begrenzt. Ich denke, wir haben in der heutigen Diskussion eine ganze Reihe von Anregungen, auch konkreten Vorschlägen noch mal gehört. Was müsste möglicherweise ergänzt werden? Wo könnte man noch Änderungen vornehmen? Wir haben aber, sage ich zumindest für mich, auch viel Bestätigung erfahren für unseren sehr kritischen Kurs in Bezug auf die geplante Novelle des BND-Gesetzes. Roland Claus hat vorhin in der Haushaltsdebatte gesprochen zu einem ganz anderen Thema. Und er hat gesagt, wer sich schon in einer Sackgasse befindet und dann nicht umkehrt, sondern weiter munter Gas gibt und vorwärts fährt, knallt irgendwann vor die Wand. Ich glaube, genau darauf läuft es aber jetzt auch beim BND und mit der geplanten Reform hinaus. Es wird die bislang gängige, in weiten Teilen rechtswidrige Praxis im Bereich der strategischen Aufklärung nachträglich legitimiert und rechtlich verankert, zum Teil sogar noch ausgeweitet. Und die Kritikpunkte der Bundesdatenschutzbeauftragten werden völlig ignoriert. Welche Rechte und Möglichkeiten sie hat, haben wir vorhin schon diskutiert. Leider in dem Punkt viel zu wenige. Und die Koalition will das trotz dessen und im Wissen darum durchziehen. Sie will die öffentliche Diskussion beenden. Das ist zumindest mein Eindruck. Man hofft, wenn das Gesetz durch ist. Jetzt haben wir ja ein neues BND-Gesetz. Nun hört endlich auf, über den BND weiter zu reden. Und das wird natürlich nicht gelingen, weil der Untersuchungsausschuss auch noch einen Abschlussbericht vorlegt und so weiter. Aber das ist die Hoffnung, die da ist. Und die Regierung setzt in gewisser auf Zeit, auf das Vergessen bis zur Bundestagswahl und so weiter. Und sie weiß natürlich auch, dass es uns unmöglich ist, eine Normenkontrollklage einzureichen in dieser Legislaturperiode. Das wäre ja der kürzeste Weg zum Bundesverfassungsgericht, um das prüfen zu lassen. Dazu brauchen wir ein Quorum. Die notwendige Zahl der Mandate haben Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke allein nicht. Das heißt, wir können in dieser Legislaturperiode keine Normenkontrollklage einreichen. Und trotzdem wird das Gesetz, da bin ich ganz sicher, irgendwann vor dem Bundesverfassungsgericht landen, wenn es denn so beschlossen wird. Es sind heute eine ganze Reihe von Änderungsanträgen auch nochmal genannt worden oder Vorschläge. Wir werden uns die auch noch genau angucken, will aber hier auch gleich sagen, wir stehen in gewisser Weise vor einem Dilemma, ob es wirklich richtig und sinnvoll ist, wenn wir Änderungsanträge zu Detailfragen einreichen, die hier durchaus gut gekommen sind, wenn wir das gesamte Gesetz an verschiedenen Punkten eigentlich für verfassungswidrig halten. Ob wir dann als Opposition dazu überhaupt noch Änderungsanträge oder Verbesserungsvorschläge machen, das ist, müssen wir in der Fraktion noch entscheiden, haben wir noch nicht beraten können. Aber wie gesagt, ich bin für die Vorschläge auch dankbar, die da gekommen sind. Die sauberste Lösung wäre natürlich, wenn angesichts der ganzen Dinge, Datenschutzbeauftragte, Gutachten, Äußerungen auch vom stellvertretenden Vorsitzenden der G10-Kommission, der kürzlich einen Aufsatz dazu veröffentlicht hat, wenn dieser Gesetzentwurf zurückgezogen werden würde und grundlegend überarbeitet werden würde mit den ganzen Hinweisen, die jetzt hier auch heute gekommen sind. Inwieweit das zu erwarten ist, will ich jetzt mal offen lassen. Vorhin ist gesagt worden, die einzige Limitierung für den BND ist im Moment, wenn das Gesetz so beschlossen wird, das Budget, also das Geld, das dem Dienst zur Verfügung steht. Ich hatte vor dieser Veranstaltung hier unmittelbar davor ein Gespräch mit dem neuen BND-Präsidenten bezogen auf das Budget für 2017, der ja dann vorstellt, was Sie sich also vorstellen und was Sie also haben wollen für die kommenden Jahre. Ich darf darüber nicht reden, ist ja alles wieder streng geheim. Nur so viel kann ich sagen, dass es ganz, ganz viele Pläne gibt beim BND, auch was technische Seiten angeht, wie man die Überwachung noch deutlich ausweiten und verbessern kann. Und dafür will man in den nächsten Jahren ganz, ganz viel Geld haben. Das wird ja wieder dann eine politische Diskussion sein, die dann auch öffentlich geführt werden kann. Aber umso wichtiger ist es, dass eben im Gesetz diese Grenzen aufgezeigt werden, die im Moment noch fehlen. Und eigentlich wäre es unser aller Aufgabe, glaube ich, dazu beizutragen, dass der Gesetzentwurf nicht in dieser Form beschlossen wird. Unsere Kräfte als Fraktion reichen da mit Sicherheit nicht alleine aus. Dazu brauchen wir auch eure Unterstützung in dieser Auseinandersetzung. Herr Karl hat bei seiner Amtseinführung gesagt, effektive Geheimdienste und transparente Kontrolle schließen sich aus. Das war erfreulich offen, aber das zeigt natürlich auch die ganze Schwierigkeit, in der wir stecken. Und es heißt natürlich oder zeigt am Ende dann auch, dass eine umfassende, wirksame Kontrolle von Geheimdiensten nahezu unmöglich scheint. Ich muss das so sagen, auch nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur hier, sondern auch vorher in Sachsen in der dortigen Kontrollkommission. Ich bin viel kritisiert worden dafür, natürlich auch von Seiten der Dienste und auch von anderen Kollegen aus den anderen Fraktionen, dass ich mal gesagt habe, Geheimdienste sind letztlich ein Fremdkörper in der Demokratie, weil es eben nicht in diesem System kontrollierbar ist in allen Punkten. Sowas darf man natürlich nicht sagen, aber ich denke, es ist trotzdem notwendig, diese Defizite aufzuzeigen und diese Schwierigkeiten, weil ja immer betont wird, dass es jetzt dadurch gut und besser sei, weil ja alles parlamentarisch kontrolliert wird. Aber diese parlamentarische Kontrolle funktioniert eben nur unzureichend. Und deshalb arbeiten wir natürlich perspektivisch weiter auch an der Überwindung der Dienste. Jetzt wollen wir versuchen, uns bleibt ja nur diese Tätigkeit im Moment in dem jetzigen Gesetzesvorhaben, über das wir gesprochen haben, das Schlimmste vielleicht auch noch abmildern oder verhindern zu können. Vielleicht gibt es ja in der Koalition noch ein paar vernünftige Leute, die noch den einen oder anderen Vorschlag in der Gesetzgebung aufgreifen. Allerdings, dass die komplette Gesetzfassung zurückgezogen wird, wie es eigentlich notwendig wäre, glaube ich nach all den Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht. Ich möchte mich aber abschließend trotzdem wirklich bei allen bedanken, die heute hier teilgenommen haben, bei den Referenten ohnehin, bei den Beteiligten für die Diskussion. Und wenn wir mehr werden und wenn wir nicht nachlassen, auch wenn ein solches Gesetz irgendwann mal jetzt beschlossen sein sollte, dann wird es irgendwann auch gelingen, dort die notwendigen Beschränkungen und Grenzen aufzuzeigen, die eigentlich für Geheimdienste erforderlich sind, wenn sie überhaupt in der Form noch weiterarbeiten können. Vielleicht soweit von meiner Seite, und das heißt auch, dass wir weiter dranbleiben. Wir lassen uns noch nicht unterkriegen und entmutigen. Deshalb soll auch niemand mit schlechter Stimmung hier rausgehen oder mit einem hängenden Kopf. Aber es ist ein langes Bohren von ganz, ganz dicken Brettern. Und wir machen aber weiter, und wir sind auch schon ein kleines Stückchen vorangekommen.
Vielen Dank, André Hahn. Und damit möchten wir uns zum Schluss jetzt auch noch mal bei den Referenten und der Referentin ganz herzlich bedanken. Uns ist absolut bewusst, dass das eine große Herausforderung war, in 8 bis 10 Minuten dieses komplexe Thema mit so einer offenen Fragestellung durchaus auch mal kurz hier abzureißen. Auch wenn das vielleicht jetzt vieles noch offen gelassen hat, glaube ich, dass diese 5 Beiträge uns sehr hilfreich sein werden in der Zukunft für die Debatten, die jetzt noch kommen werden. Wir werden da einiges draus machen. Vielen Dank für Ihr Kommen, euer Kommen und die Beteiligung an der Diskussion. Es ist ja schon gesagt worden am Anfang, es gibt eine Aufzeichnung, die wird veröffentlicht werden. Vermutlich auf der Webseite der Linksfraktion. Wer es genauer wissen will, kann sich gerne an uns wenden, beziehungsweise die Büros von Martina Renner und André Hahn, die darüber Auskunft geben können. Der Podcast Technische Aufklärung, glaube ich, hat auch mit aufgezeichnet und wird das dann vermutlich auch noch veröffentlichen. Also es wird Möglichkeiten geben, da nochmal dran zu kommen und die hübschesten Zitate in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Ja, vielen Dank für den Besuch. Guten Heimweg. Vielleicht sehen wir uns ja gleich in der C-Base wieder, wo es wieder mit der BND-Reform und André Meister dann gleich weitergeht. Und ansonsten möchte ich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir auch eine ganz interessante Anhörung am Donnerstag im NSA-Untersuchungsausschuss haben werden, wo 5 Sachverständige aus den USA zu tatsächlich sehr ähnlichen Fragen, aber eben aus US-amerikanischer Perspektive noch berichten werden. Vielen Dank und auf Wiedersehen.